Hallo zur Geekzone Play, Folge 126. Wir schreiben den 7. Mai 2026 und heute mit dabei der Tax.
Servus, schöne Grüße in den Mai. Und heute bringen wir mit.
Die Pause war gewollt.
Ein paar schöne Einblicke in Resident Evil Requiem. Wir haben es gut durchgespielt. Und ich freue mich auf ein sehr, sehr spannendes Spiel. Darwin's Paradox und noch viele andere Dinge. Aber ich glaube, bei den beiden Spielen werde ich ordentlich mit palavern.
Sehr schön. Und außerdem dabei der Christian.
Ja, hallo, servus. Ja, ich habe ein bisschen was gespielt. Ich werde dem Tax reinreden bei Resident Evil Requiem. Dann habe ich ein Fazit zu Nioh 3, das ich schon mal erwähnt habe. Dann habe ich Pragmata ganz frisch gespielt und durchgespielt. Da gibt's dann von mir was. Und ich habe auch noch was Geheimnischigeres. Guns of Fury habe ich mit dabei. Und einiges davon, vielleicht eins oder mehr. Es ist echt Gucci-Material vielleicht. Schauen wir mal.
Krass, krass, krass. Und der Philipp ist auch am Start.
Philipp ist auch am Start. Ich habe auch bleibe dem der finnischer Geschichte treu. Ich finische ganz viel. Ich habe dieses Mal finished Little Nightmares 3, Stellar Blade und Darwin's Paradox habe ich auch beendet. Und Darwin's Paradox war so ein bisschen indirekt dann der Grund, warum ich heute auch über neue alte Hardware berichten kann. Ich besitze nämlich einen Republic of Gamers Ally Z1 Extreme neuerdings. Also quasi das Konkurrenzprodukt zum Steam Deck. Und da werde ich das ein oder andere auch noch dazu sagen.
Ja, griffigen Namen hat es ja schon mal.
Ja, voll gut, voll gut. Also,
sehr gut. Ja, ich bin auch dabei. Ich bin auch dabei, der Peter. Und ich bin super gespannt auf eure Themen und habe zusätzlich, also ich werde da hier und da auch mitlabern, aber ich habe zusätzlich auch noch einen Eindruck zu Saros für euch, das ja am 30. April rauskam. Und ich habe Replaced gespielt, ein Indie-Game, und habe sogar durchgespielt. Und da weiß ich, dass der Christian und der Philipp auch eine Meinung zu haben. Auch da bin ich natürlich äußerst gespannt, was ihr dazu sagt, wenn ich da das eine oder andere berichte. Weil bei Saros, glaube ich, kann keiner mitreden, wenn ich das richtig gesehen habe. Da bin ich, glaube ich, bisher der Einzige hier. Da kann ich also erzählen, was ich möchte. Ja. Sehr schön. Ja, das ist jetzt nach zwei Folgen mal wieder so eine richtig normale Play. Ist euch das klar? So eine bodenständige Folge, wo wir über unseren tagtäglichen Gaming-Konsum berichten, weil wir hatten ja die Indie-Folge, wo wir die Indie-Games vergeben hatten, und dann hatten wir letztes Mal ja eine ausführlichste Indie-Review-Folge, Indie-Game-Review-Folge. Jetzt geht's mal wieder einfach ganz normal rein in Games. Ist doch auch schön.
Aber auch immer brandneue Spiele, würde ich sagen. Ist jetzt nicht so, dass wir jetzt hinten dran sind. Also
ja, genau. Ich glaube, wir haben eine gute Mischung. Wir haben auch ein paar Sachen
Einblick und Ausblick.
Ja, ein paar Sachen nachgeholt auch. Ich habe ja trotzdem auch ein Indie-Game dabei mit Replaced. Also so ganz lässt uns das Thema Indie ja sowieso nie los. Und ist nicht auch hier Darwin's Paradox, gut, es ist
aber auch sehr Indie.
Ja, schaut.
Aber auch, ja.
Eine richtig flotte Mischung am Start. Aber ja, im Großen und Ganzen, wie man in der Einleitung gehört hat, das haben wir schon uns auch die richtig großen Mainstream-Titel heute dieses Mal angeschaut. Da sind ja einige Sachen jetzt auch rausgekommen. Es ist beeindruckend eigentlich dieses Jahr, wie viele gute Spiele schon rauskamen. Das Interessante ist nur, dass bisher sehr wenig für den Tax dabei war. Und trotzdem, Tax, das ein oder andere Spiel hat dich schon auch begeistert. Du hast ja sogar was durchgespielt.
Definitiv.
Ich drücke dir die Daumen, dass da jetzt dann im weiteren Verlauf des Jahres noch mehr Games für dich kommen, die einfach dich grafikmäßig mehr abholen. Das ist, glaube ich, immer das Wichtigste. Genau. Ja, was auf jeden Fall noch kommt, also ein bisschen fühlt sich das gerade so an. Also erstens, es kamen viele Titel raus. Ich habe vor ein paar Tagen oder gestern habe ich ja auch auf dem Discord geschickt, was noch alles kommt dieses Jahr. Ein bisschen fühlt sich an, als wollten sie alle vor dem großen Damoklesschwert GTA 6 noch releasen. Da kommt ja dieses Jahr noch so viel krasses Zeug, auch echt AAA-Zeug. Und wenn GTA im November kommt, nimmt das halt unabhängig davon, wie das Spiel dann wirklich ist, höchstwahrscheinlich die Aufmerksamkeit da draußen erstmal von allem anderen weg. Weil dann wird wahrscheinlich jeder muss dann über GTA berichten und Clickbait hier und Clickbait da und Ragebait hier und Ragebait da. Da wird nicht über viele andere Spiele dann mehr berichtet, wahrscheinlich im November, wenn das Ding released wird.
Jetzt muss ich ja nochmal kurz intervenieren. Es soll wirklich GTA 6 im November geben. Ich habe ja jetzt schon gar nicht mehr die Halbsteigungsinformationen. Ich glaube denen
nicht. Ist nicht schon letztes Jahr im Mai erschienen?
Also nein, das wird doch nie kommen.
Naja, also jetzt halt, es soll am 19. November 2026 released werden. Bisher wurde es nicht verschoben, lieber Tax. Und es heißt ja, dass jetzt im Sommer, also eigentlich in den nächsten ein, zwei Monaten, soll ja auch das Marketing starten, also neue Trailer und Gameplay und so weiter. So heißt zumindest. Das wird ein Indikator. Wenn jetzt in den nächsten Monaten nichts passiert bezüglich GTA 6, deutet das sehr stark darauf hin, dass es nochmal verschoben wird. Ich glaube aber, dass sie es nicht nochmal verschieben können, wäre jetzt gerade mein Gefühl. Ich glaube, das kommt. Ich glaube, es wird wirklich dieses Jahr released. Ja, und alle anderen müssen davor noch rauskommen und noch ein bisschen Publicity mitnehmen, bevor dann einfach der Mainstream-Markt zumindest komplett überschwemmt wird in jeglicher Publikation bezüglich GTA 6.
Ja, ich bin sehr gespannt. Ich hatte ja nur diesen Kommentar gelesen, dass die Entwickler oder ein paar Entwickler sich über die Crunch-Time und Arbeitsbedingungen beschweren. Und dann dachte ich, man bräuchte eigentlich sowas wie Haltungsform 1 bis Haltungsform 5 beim Biofleisch. Das Spiel ist Haltungsform 5 für Spiele, aber ja, gut.
Ja, der Unterschied ist halt nur, dass die Entwickler, die da sind, am Ende können sie sich auch einen anderen Job suchen. Das kann jetzt das Tier im Stall nicht unbedingt. Ich suche mir mal eine andere Haltungsform. Genau. Naja, schauen wir mal. Und was da noch alles rauskommt mit Crunch und ach ja, wir werden sehen. Wir wollen gar nicht jetzt über GTA 6 sprechen, sondern wir gehen jetzt erstmal rein. Und ich erzähle euch als allererstes mal, was ich zu trinken habe, weil ich glaube, ich hab richtig tief ins Klo gegriffen. Kennt ihr noch Mixery, Bier und Cola? Das war auch auf Festivals. Die haben ganz oft Festivals gesponsert. Da gab es irgendwie immer Mixery. Deswegen habe ich das so abgespeichert bei mir.
Noch nie gehört.
Echt nicht?
Warum mischt man Bier mit was?
Nicht. Kennt ihr nicht diese, aber ihr kennt nicht. Die Dose vielleicht.
Ich habe das schon mal gehört, aber ich habe das noch nie getrunken.
Naja, ich habe auf jeden Fall im Supermarkt, ich kannte es noch nicht. Wahrscheinlich gibt es das auch schon länger. Es gibt jetzt auch Mixery Iced Blue. Das ist Bier und Energy. Da habe ich mir gedacht, ja gut.
Bin jetzt gespannt.
Das wird schon, ich habe schon ein bisschen geteasert vorher. Ich habe nämlich schon einen Schluck getrunken, weil ich so einen trockenen Hals hatte.
Und das ist wenigstens Rauchbier. Das
Beeindruckende ist,
über 16, ja.
Das Beeindruckende ist, dass wirklich man sowohl das Bier als auch den Energy schmeckt. Also es ist jetzt nicht es wird nicht nur so genannt, sondern es schmeckt wirklich nach Bier und Energy. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Kombi halt einfach nicht gut funktioniert.
Man schmeckt beides hervorragend raus.
Ja. Hätten sie vielleicht lieber einen synthetischen Geschmack überlegt und das dann Bier und Energy genannt, wäre wahrscheinlich leckerer, als dass es halt ernsthaft, wenn man dran riecht, riecht es auch wie irgendwie so wie ein gammeliges Bier.
Das ist vielleicht so ein Pegelgetränk, stelle ich mir vor, dass du das erst ab einem gewissen Pegel gut trinken kannst.
Ja, es könnte auch echt ein Festival-Drink sein, wo man sich das irgendwie schnell mal noch reinhaut. Eisgekühlt bei absoluter Hitze ist es wahrscheinlich sogar okay. Ich habe es jetzt eisgekühlt, absolute Hitze nicht unbedingt und auch keine Festivalstimmung.
Ab dem 8. schmeckt es okay, Peter.
Ich quäle es mir mal runter, aber ich würde jetzt mal erst mal sagen, kein Tipp. Allerdings finde ich das Mixery Bier und Cola, das fand ich schon immer ganz lecker, aber ich habe es eigentlich auch nur auf Festivals getrunken. Aber ihr kennt schon jetzt hier Tax und Christian, dieses Label, dieses Mixery, nee, diese Dose nicht, kennt ihr schon, oder? Mhm. Ach, wie krass. Nee.
Okay. Also tatsächlich nicht, ja.
Sagt mir schon irgendwie was, ich mal gesehen oder gehört oder aber so richtig wahrgenommen. Oder keine Ahnung, bin ich vielleicht auf anderen Festivals? Wahrscheinlich ja. Habe ich nie groß. Und getrunken habe ich das schon 10-mal nicht.
Okay, krass. Ja, die haben zeitlang haben die ja wirklich alles gesponsert, was irgendwie draußen war mit Musik. Das weiß ich noch.
Krass. Die Wildecker Herzbuben.
Da war ich genau. Da wahrscheinlich eher nicht. Ja, genau. Also Griff ins Klo bei mir. Machen wir mal weiter mit dem Tax. Der Tax hat nämlich auch irgendwie was ganz Spezielles. Tax, erzähl mal, was du da hast.
Also nee, ich hatte nur so einen gesponserten Eiskoffee, den es in der Arbeit gab. Und ich glaube, die Dose werde ich zurücksponsern dann wieder. Dass der erstmal die Zunge vorlockert. Der ist ja schon durchgezogen, würde ich sagen. Und dann wollte ich kreativ sein, aber es gab nichts Richtiges im Kühlschrank. Das heißt, ich habe jetzt mal wieder ein ich muss das ändern, ein Naturradler alkoholfrei von Krombacher gefunden. Aber das brauche ich jetzt auch gerade. Eiskalt.
Sehr schön.
Also eigentlich bei dir wirklich mal gar nichts Neues, aber dafür war es...
Ja, aber ich erschrecke mich, ich mag ja eigentlich kein Bier nicht und ist jetzt fast das zweite oder dritte Mal Bier in Folge. Das muss ich auch wieder ändern.
Ja, ist ja kein Alkohol drin,
Tuxedo. Ja, aber es ist
halt ein isotonischer Getränk, ein isotonisches Getränk. Ja, und Philipp, was gibt's bei dir? Gibt's bei dir auch isotonische Getränke heute mit Alkohol vielleicht sogar?
Ja, ich habe heute ein isotonisches Bergfeldbräu Hell. Aber ein helles.
Oh, heute. Was ist denn jetzt kaputt?
Ein bisschen Abwechslung ins Leben bringen, weißt du? Und damit ich danach nicht müde werde, weil wir nehmen ja heute wirklich ausnahmsweise an einem Donnerstag auf, das muss man ja auch sagen, habe ich noch ganz überraschend ein Monster Energy Ultra White hier stehen. Das ist mir wahrscheinlich, ja, das ist ja quasi, das ist wie Wasser, ja. Genau. Das ist das Wasser meines Lebens, ja. Und da das kann man sich ja so in Ruhe noch reinpfeifen nachher. Und das muss heute aber auch reichen.
Ja, geil. Und Christian?
Ich habe ein Aqua di Fipso, nämlich ein Monster Energy Ultra White. Hier stehen.
Aqua di Fipso.
Und habe keinen Alkohol und nichts, weil es mir nicht danach ist heute irgendwie.
Okay. So.
Ernstes.
Ist ja vollkommen okay. Da ist wieder nur der Philipp hier, unser Alki.
Genau.
Ja, du hast nur Bier mit Energy, ne? Ist ja kein Alkohol.
Ich habe schon ausgeblendet, dass ich das habe. Ich habe es nämlich ein bisschen weggestellt.
Aber das ist ja okay. Was ist denn Bier und Cola und X eigentlich? Was ist denn das X?
Ja, das ist wahrscheinlich, keine Ahnung, was soll das sein? Der eine spezielle Note.
Klabusterbeere.
Das ist einfach nur ein Design-Fail. So, Leute. Wir gehen rein in den Content. Ich bin ja schon so gespannt, weil der Philipp fängt direkt an mit einem Handheld-Hardware-Review.
Oh ja.
Da wird vielleicht sogar der Kollege jetzt hier gerade im Chat, der uns hier fleißig live auch noch zuhört, der liebe Otzlayer hier, der wird vielleicht auch jetzt die Ohren spitzen. Der ist nämlich ein absoluter Handheld-Fan. Deswegen, Philipp, erzähl doch mal, was du dir da geschossen hast.
Ich bin ja eigentlich überhaupt kein Handheld-Fan, muss ich ja dazu sagen. Aber irgendwie ab und zu braucht man halt neue Hardware im Leben, ne? Und ich bin da ewig lang drum rumgeschlichen, Steam Deck oder Republic of Gamers, spricht man wahrscheinlich Rock oder Rock, irgendwie.
Rock, Ally, ja.
Rock. Ally, Quark, Ally, rumgeschlichen, weil ich mir dachte, es gibt so eine bestimmte Art von Spielen, also Hauptsache so dieses, die Pixel-Art, die mir ja inzwischen auch einigermaßen gut gefällt, mich aber brutal triggert, wenn ich die auf meinem gigantischen Bildschirm sehe und so ein Pixel gefühlt einmal ein Zentimeter groß ist, regt mich voll auf. Und es gibt so Spiele, die einfach auf so einem kleinen Screen, war meine Arbeitshypothese, besser funktionieren würden. Kam mir beim Spielen von Darwin's Paradox übrigens, kam mir diese Überlegung. Ja, da habe ich so ein bisschen hin und her und habe mein Steam Deck angefasst bei einem, das klingt jetzt komisch, wenn ich das so sage, ne? Aber ich habe bei meinem Bekannten mal ein Steam Deck ausprobiert, das lag aber nicht so gut in der Hand und dachte, na komm, ich riskiere es mal und habe dann, also die letzte Generation, nicht das ganz aktuelle, den Rock Ally mir besorgt.
Das heißt, es ist nicht die Xbox gebrandete Variante, nein, sondern das Ding davor.
Das ist das Ding davor, tatsächlich der Leistungsunterschied. Ich habe mir die Benchmarks alle angeguckt, das lohnt sich überhaupt nicht. Also es sind vielleicht 10% mehr Leistung in dem neuen Ding. Die Batterie hält ein bisschen länger, ist hauptsächlich effizienter.
Das ist gar nicht ein Streaming-Gerät, sondern das hat alles in sich drin.
Das ist ein sozusagen richtiger PC, da ist ein richtiges Windows drauf, den kannst du auch docken und kannst dann drauf arbeiten, wenn du möchtest.
Das wäre doch auch was für unseren Tax, der aktuell immer öfter kein Windows parat hat für irgendwelche coolen Games.
Genau. Also, weil ich die Auflösung brauchte, du musst erstmal ein Windows-Reset machen. Und ich dachte, what the heck, was willst du denn da jetzt ein Windows-Reset machen?
Ja, genau. Also schließt sich das. Ja, das muss man halt erstmal musst du das Ding natürlich ein Factory-Reset kriegen. Liegt aber tatsächlich recht gut in der Hand und gefällt mir auch optisch recht gut. Erstmal zum Technischen. Der Screen ist meistens auch nur ein LCD-Display, ist jetzt kein OLED oder irgendwas. Aber es ist ein gutes Display. Also ich finde es super. Ich kann es auch im Garten benutzen. Das habe ich an den wenigen schönen Tagen auch schon mal ausprobiert. Aber dann hatte ich doch keinen Bock, da Videospiel zu spielen. was mir echt gut gefällt, was richtig gut funktioniert, ist der Sound. Also ich benutze das jetzt tatsächlich meistens ohne Kopfhörer. Und der Stereo-Effekt kommt richtig gut. Der Sound ist richtig schön satt. Also es hat mich angenehm überrascht, sagen wir es mal so. Na, und dann habe ich mir gedacht, ich experimentiere jetzt mal ein bisschen, ich spiele jetzt mal das ein oder andere Spiel damit, da sage ich dann nachher auch noch was dazu. Zu dem.
Genau, deswegen war es mir wichtig, dass wir die Hardware als erstes besprechen.
Genau.
Aber da kannst du später dann immer noch mal drauf referenzieren.
Genau. Und was ich jetzt gerade dabei bin, ist auf dem Ding tatsächlich endlich mal The Drifter durchzuspielen.
Ah ja.
Das hatte ich ja auch mal angefangen. Auf dem im Tablet-Mode von meinem Notebook hier, von meinem Surface-Book. Aber irgendwie da nicht weitergemacht. Und ich muss sagen, die Steuerung haben sie total geil umgesetzt. Das funktioniert super und es macht richtig Spaß. Und ich spiele jetzt immer so ein halbes, dreiviertel Stündchen vorm Einschlafen. Spiele ich hier ein bisschen The Drifter. Ich habe auch, hören wir nachher noch was zu, Replaced habe ich damit ausprobiert.
Mhm.
Und ich habe natürlich auch probiert, Resident Evil Requiem drauf zu spielen.
Nativ.
Nativ, ganz nativ. Mhm. Geht erstaunlich gut, muss ich sagen, wenn man die Auflösung runterdreht natürlich. Aber ich brauche auf dem Minigerät auch nicht in Full HD spielen. Ne?
Sind die Monster halt nicht so groß, gell?
Genau. Nein, also ich sag mal, es gehört definitiv nicht zu den Spielen, die ich da unbedingt spielen muss. Aber ich wollte wissen, ob es funktioniert.
Pips, ich steige jetzt mal ein. Also was mich brennend interessiert, ich habe gerade festgestellt, die Preise, die da bei Google gerade aufgerufen werden, das sind ja alles so Rückläuferpreise. Das Teil Listenpreis ist eher schon über 1.000 Euro, oder? Also ist jetzt das nicht
den
mal.
Den kriegst du ja neu gar nicht mehr. Also den Z1 so. Extreme, die alte Generation, die kriegst du ja nur refurbished. Aber
die was ist denn die aktuelle? Also ich hole mir doch nicht so alte Schrotthardware.
Die aktuelle ist der. Meinen zahlst du als Dreifache bist für 10% mehr Leistung. Bist selber schuld.
Nee, wie heißt der Rock Alley oder
X? Der aktuelle Rock Alley ist ein Z2 mit dem der Rock Alley Xbox irgendwas. Da gibt's, muss einfach gucken, das ist die neue, der kostet irgendwie 900 Euro.
Ist auf die Rock-Website, genau, ja. Aber irgendwie kommt mir so vor, als könnte man die gerade auch gar nicht kaufen. Wahrscheinlich sind die überall ausverkauft.
Doch, die kriegst du sogar, die Z2 kriegst du.
Dann checke ich deren Webseite gerade nicht. Bei Gaming Handles kommt nämlich nur eine Tasche.
Ja. Aber ich meine, du kannst es ja zum guten Kurs gebraucht holen, würde ich auch empfehlen. Muss ja nicht der neueste Shit sein. Aber was mir durch den Kopf gehen würde, ist, dann hast du so ein Gerät, aber dann wird es vielleicht nur so ein, zwei Jahre maintained. Also ich kann mir vorstellen, eine Xbox, PlayStation, die altern anders. Ja? Besteht da nicht die Gefahr oder sagst du, mein Gott, dann verkaufe ich es wieder?
Es ist am Ende ein Windows-PC.
Ja. Mhm. Und ich sehe gerade, Fips, das Ding ist ja von 2023, oder?
Ja, das ist jetzt nicht steinalt. Also
das heißt aber, es ist jetzt schon alt, aber du merkst da nichts, weil du hast halt einen Windows-PC einfach.
Genau, du hast einen Windows-PC und wie gesagt, also die Performance hat mich echt positiv überrascht. Resident Evil 4 nicht auf höchsten Details und nicht 1080p, aber 720p mit guten Details, sieht echt gut aus. Raytracing auf Medium kann ich jederzeit spielen.
Was wäre, hat das Gerät einen Grafikausgang?
Ja,
also nicht dafür gemacht, aber ich könnte es zur Not an Fernseher anstecken für so normale
Pixel-Art-Spiele. Genau wie eine Switch, Dax. Also du kannst das Ding einfach über USB-C docken. Du kannst Bluetooth-Tastatur
also, was hat mein Fernseher
Maus anstecken.
Okay. Und,
okay, genau, ein Dock, das mit HDMI am Fernseher angeschlossen
okay, ist. Okay. Genau.
Geil.
Also das ist tatsächlich nicht weiter wild und wie gesagt, also es reicht für die kleinen Spiele sowieso. Also ich habe auch, was ich mir
dann... Das gibt's in weiß, sehe ich gerade.
Ja, sehr hübsches Gerät.
Das ist ja weiß.
Was ich mir dann auch besorgt habe, was ich wahrscheinlich auch darauf spielen werde, ist die Resident Evil 2 bis 4 Remakes. Die laufen hervorragend auf der Kiste. Wirklich, also ich bin extrem.
Aber jetzt sag mal kurz, du bist ja eigentlich ja kein Handheld-Freund.
Nee.
Aber macht dich sowas jetzt dann eher zum Handheld-Freund? Weil du könntest jetzt, gerade so Resident Evil, könntest ja auch wunderbar auf dem Big Screen trotzdem spielen. Das sieht ja
auch mega geil aus. Werde ich da auch spielen. Mega. Wobei, wie gesagt, ich mache da so ein bisschen so eine Abstufung. Es gibt so Sachen, da will ich mich da dran setzen und will die richtig spielen. Und dann gibt's halt Spiele, die mich so halb motivieren. Ja.
Mhm.
Und ich habe bis jetzt nach anderthalb Wochen, ne? Ist auch ein neues Gerät, das erstmal Spaß macht. Da redet man in zwei, drei Monaten nochmal, ob es nur noch.
Ja, das hatte ich im Steam Deck auch. Ja.
Es ist halt erstmal ein Ding, wo ich mich abends vorm ins Bett gehen, wenn ich schon im Bett liege, mal noch eine halbe Stunde damit beschäftigen kann. Ja, oder mich mal auf die Couch setzen, eine halbe Stunde und dieses Ding spielen. Also ich verwende es tatsächlich eher wie so eine kleine Schnell-Nebenher-Konsole bisher. Und cool. So kleine Spielchen wie The Drifter oder sowas funktionieren für mich auf der Kiste ganz, ganz hervorragend.
Der Use Case ist spannend, weil obwohl Windows drauf läuft, dann kommst du nicht in diese Social-Media-Falle. Du hast halt nur das Spielegerät in der Hand, oder?
Ja, es bringt sein eigenes UI mit. Aha. Du kannst jederzeit bei Xbox und allen Launchern, die du hast, direkt in den Big Screen Modus wechseln. Also es hat ein sehr konsoliges Feeling auch. Also ich habe jetzt im Moment nicht viel daran auszusetzen. Sogar die Akkulaufzeit ist echt fair für so ein Handheld. Also wenn ich jetzt irgendwas Großes spiele, so Resident Evil Requiem oder sowas, hat mir, glaube ich, in der Viertelstunde, die ich gespielt habe, 20% oder 25% Akku gesaugt. Also lang spielst du sowas nicht.
Ja, und ein iPad liefert es halt nicht, weil du dieses Spiel auf dem iPad Mini mit so einem Surround-Dransteck-Controller hättest du ja auch nicht. Das wäre mir jetzt durch den
Kopf gegangen. Bastelst halt erstmal. Genau. Das Geile ist halt, das ist halt ein All-in-One-Device und durch das Windows hast halt auch den Vorteil, Philipp, oder? Du kannst halt einfach alles easy spielen. Das ist halt, glaube ich, der Vorteil auch oder vielleicht für dich auch ein Grund, eben nicht zum Steam Deck zu greifen. Wenn du zum Beispiel Game Pass und so weiter einfach nativ easy nutzen willst, ohne großes Gebastle.
Genau. Das ist, du gehst einfach hin, du startest das Ding, du gehst mit deinem bisherigen Steam-Account drauf, es laufen sofort alle Spiele. Du hast überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, also was mich echt beeindruckt hat, ist, dass sogar neue Spiele so relativ gut laufen. Also ihr habt ja quasi bis auf den Peter alle Resident Evil 4 gespielt und das sieht ja wirklich Bombe aus. Und natürlich sieht es bei mir am PC... Neun, ja. Requiem meinte ich, genau. Und du spielst es dann auf dem kleinen Screen natürlich, ja. Und es sieht in groß natürlich noch besser aus, aber das Spiel sieht auch auf dem kleinen Screen.
Aber das ist wirklich beeindruckend bei den Handhelds. Der
Screen ist halt hilfreich da, genau.
Aber es ist echt beeindruckend bei den Handhelds. Bin ich auch manchmal so baff gewesen, dann auch beim Steam Deck, dann bringen sie God of War raus und so weiter und das Zeug läuft da einfach. Elden Ring läuft ja auch auf dem Steam Deck und so.
Und zwar gar nicht schlecht.
Beeindruckend. Es kommt schon auch sehr aufs Game an.
Steam Deck ist ja echt noch mal ein bisschen älter und schwächer von der Hardware her, aber hat, glaube ich, halt den riesen Vorteil, dass es mit dem SteamOS einfach den ganzen Ballast von Windows nicht hat.
Ja.
Und das halt viele Spiele. Ja, Mai, aber sind gar nicht mehr so viele, hauptsächlich die halt irgendeinen beschissenen Kopierschutz oder irgendeinen BIOS-Hack brauchen wegen hier diese Cheater-Software oder sowas,
ja.
Anti-Cheater-Software. Aber es laufen halt echt mittlerweile richtig, richtig viel. Und
Resident
Evil 9 schon auf dem
Steam
Deck auch richtig
gut. Mir ging es auch vor allem darum, dass ich halt meinen Xbox Game Pass habe.
Ja.
Und den will ich drauf verwenden. Und das hätte bei mir auch, deswegen war ich beim Steam Deck immer schon so ein bisschen zurückhaltend, weil es hätte beim Steam Deck bei mir erstmal geheißen, basteln.
Ja, das ist nachvollziehbar.
Ja, oder halt Cloud-Streaming kannst halt machen.
Ja. Nee. Also es kommt sehr auf den Use-Case an. Für mich und mein Use-Case ist das Steam Deck das bessere Gerät, weil ich halt andere Prioritäten setze. Ich will halt den OLED-Screen, den ich geil finde. Ich finde gerade schön, dass es so rein abgeschlossenes Steam ist. Ich benutze gar nichts anderes drauf als Steam übrigens, weil was soll ich das andere Zeug benutzen? Meine Steam-Library ist so fett und wenn ich dann wirklich mal ein Game will, dann kaufe ich es halt bei Steam, was ja oft im Sale verschwindend wenig ist, gerade bei den kleinen Indie-Sachen oder so, die man da auf dem Handheld spielt. Ich glaube, es kommt auf einen persönlichen Use-Case an, aber man bekommt halt gerade auch ein Steam-Deck gerade einfach nicht, weil ist, glaube ich, im Gebrauchtmarkt auch recht teuer, wenn ich es richtig gesehen habe. Und neu gibt es halt einfach gerade keine Lieferbar.
Sie bauen gerade keine auch, weil es ihnen zu teuer ist, der Herstellung. Ja, genau, verkaufen sich. Weil das ist wirklich schade eigentlich, weil ich bin auch, wie du weißt, ein riesengroßer Steam Deck-Fan. Ja. Und für mich ist der Use Case gerade gut. Also ich bin beim Gaming nicht so Netflix-Freund, so hier Game Pass oder Flatrate oder sonst irgendwas, weil mir das echt, ich habe das gemerkt beim Game Pass, das nimmt mir so ein bisschen die Freude an Spielen. Und mit Steam, du kennst das ja, was ich mir da an einem Pile of Shame anhöre,
aber
das ist pervers.
Ja. Aber ich habe gesehen, du bist kurz über 1000 Spiele, Christian. Ich bin mal auf deinem Profil, weil ich geschaut habe, was du gerade zockst, habe nur gesehen, 900 irgendwas in deiner Library.
Ja.
Da müssen wir ja fast feiern.
Ich habe nicht drauf geschaut, aber da muss ich mal drauf gucken. Genau, ich habe nicht mehr geschaut, wie viele sind.
Es sind 900 irgendwas vor ein paar Tagen
gewesen. Ja, ich muss sagen, also ich verstehe, was du meinst, Christian, aber ich glaube, es ist die Frage, wie gehst du damit um? Also ich bin inzwischen auch dabei, dass ich mir nur noch Steam Deck-Spiele ziehe, die ich auch wirklich spielen will.
Steam-Spiele.
Steam-Spiele, nee, Xbox, Xbox-Dings-Spiele. Ich bin heute nicht mehr ganz sauber.
Game Pass-Spiele.
Xbox-Dings, Game Pass-Spiele, die ziehe, die ich auch wirklich, spielen will, die mich wirklich interessieren. Und dann spiele ich die jetzt meistens auch. Also jetzt ist ja hier dieses Mixtape ist ja jetzt im Game Pass auch.
Das ist schon geil, dass es im Game Pass
ist. Das werde ich ganz bestimmt spielen.
Und das kostet halt 18 € oder so, ne? Also
deswegen, also ich meine, das lasse ich mir halt so raus.
Ja, nicht wegen der Kohle. Also am Ende, ich glaube, wenn ich nicht auch Call of Duty und sowas spielen würde, dann hätte sich, wenn ich nicht auch Call of Duty spielen würde, hätte sich der Game Pass auch nicht gelohnt. Ab und zu, wenn ich gerade so ein Indie-Game wirklich extrem geil finde, dann kaufe ich es auch nochmal extra über Steam dazu, habe ich auch schon gemacht.
Ja. An der Stelle, liebe Leute, wir kommen nämlich ins Plaudern. Wir müssen mal wieder, ich glaube, wir können mal wieder so eine State of Game Stores machen. Weil da hat sich ja überall doch einiges getan, auch was Sony gerade so treibt und so. Das können wir auf jeden Fall mal machen. Ich fände es jetzt mal cool, Philipp, wenn du über deine Games noch drüber gehst. Und ich würde sagen, bei dem nächsten, dass du auf der Liste haben. Das könnte sein, das hast du auch auf dem Rock Ally vielleicht gespielt.
Little Nightmares, nee, habe ich normal gespielt.
Tatsächlich, das wird sich doch.
Habe ich mit dem Töchterchen gespielt, tatsächlich.
Little Nightmares 3 hast du gespielt. Und ich finde es sehr spannend, dass du das gespielt hast, weil es ja so unfassbar schlechte Reviews überall bekommen hat. Da erzähl du doch mal, wie es dann wirklich war, gerade im Koop.
Ja, also Koop-Games sind immer so eine Sache, da ist die Auswahl so gigantisch nicht. Ja, gerade an welchen, wo ich sage, die kannst dann auch wirklich, da hat das Kind dann auch noch Spaß daran. Ne? Ja. Und die alten Little Nightmares hatte sie schon gespielt, hatte ich zum Teil schon gespielt. Und also ich meine, ich habe die Kritiken gar nicht gelesen. Also so optisch, Style und sowas finde ich super, ist wirklich schön. Ja. Ja. Mhm. Little Nightmares hat ein Problem, das uns heute vielleicht nochmal begegnen wird, wenn ich über andere Spiele spreche. Es basiert sehr viel auf Trial and Error. Mhm. Also du gehst in den Raum, stirbst erstmal, weil du nicht wusstest, was da passiert. Dann gehst du wieder rein, weißt, was du zuerst tun musst, stellst dich an die richtige Stelle, stirbst 2 Sekunden später, weil was passiert ist, was du vorher nicht wissen konntest. Also das ist ein bisschen vom Game Design nicht ideal gemacht, sagen wir es mal so.
Ja. Sozusagen eine Frustration, wenn es nicht vorher logisch
hätte gelöst werden
können, sondern du musst ausblenden.
Genau, okay, du hast halt Trial and Error und du stirbst permanent wegen irgendetwas und du wirst, die Sequenzen sind alle cool gemacht, die Gegner sind sehr fantasievoll, das ist schön. Ich hatte auch tatsächlich Spaß dran, ja, nur manchmal war es halt so, also, dass ich gesagt habe, nach einer halben Stunde, das mag ich nicht mehr, jetzt habe ich die Szene 5-mal probiert, bin jeweils 2 Meter weitergekommen und dann ist das nächste Unvorhergesehene passiert. Also im Koop finde ich schon spielbar, ja. Mhm. Wenn man kein Problem mit diesem Trial and Error Gameplay hat.
Okay, war das in 1 und 2? Ich habe ja 1 und 2 gar nicht, ich habe es gar nicht gespielt. Ich habe es ja auf der Liste, dass ich es unbedingt mal noch spielen will.
Also 1 und 2 fand ich halt nicht so schlimm.
War es nicht so schlimm, nein. War das der Hauptkritikpunkt beim 3er? Wisst ihr das? Das mit den Trial
and Error? Ich glaube schon. Das Game Design war einfach nicht.
Es ist ja, Christian, hilf mir, du weißt sowas, es ist ja, glaube ich, eben nicht mehr von den Entwicklern, die 1 und 2 gemacht haben, weil die 1 und 2 gemacht haben, die haben ja Reanimal dafür gemacht, was ja im Prinzip sehr ähnlich ist, wo der Tax schon mal von der Demo berichtet hat und Little Nightmares 3 ist eben nicht mehr das Studio, die 1 und 2 gemacht haben, da war doch was.
Ja. Genau.
Okay.
Also das würde mich jetzt auch interessieren, sozusagen, wie Little Nightmares im Vergleich zu Reanimal abschneidet.
Deswegen finde ich, dass der Phipps hat jetzt gerade die ideale Voraussetzung, dass er sagt, liebe Tochter, wir haben jetzt gleich noch ein Spiel in dem Stil, wir müssen unbedingt noch Reanimal im Koop durchspielen und schauen, ob das besser ist. Hat
Reanimal auch einen Koop,
ja?
Ja. Extra in rosa, nee, ich habe keinen rosa Controller, aber einen lila Controller
für zu Hause.
Das sehr geil ausschaut. Ja, klar. Auch Reanimal ist auch sehr düster, würde ich sagen, ja. Und ich habe nur gerade nochmal nachgelesen, bei Little Nightmares ist halt die Kameraperspektive so 2,5D fest. Und bei Reanimal kann man es halt ein bisschen bewegen, aber das soll es jetzt nicht fett machen.
Ja, ist aber auch hauptsächlich feste Kamera bei Reanimal.
Dann würde ich aber sagen, Philipp, dass wir kurz vielleicht sogar in unserer Agenda eine kleine Änderung machen und dass du vielleicht im nächsten Schritt direkt über Darwins Paradox sprichst, weil ich glaube, da gibt es Parallelen, oder?
Ja, das ist genau das Gleiche. Also das Spiel ist total schön, das ist nett gemacht, das ist niedlich. Ich mag den Tintenfisch total gerne. Aber je länger du spielst, desto mehr versinkst du in einem Sumpf aus Trial and Error.
Genau, dieses Spiel kam ja vor gar nicht allzu langer Zeit jetzt raus, vor ein paar Monaten, Wochen eigentlich sogar. Da hatte ich ja damals die Demo gespielt. Ich glaube auch berichtet, dass ich es echt cool fand. Habe dann ja auch direkt das Game vorgespielt. Ich habe die Vollversion noch nicht gespielt. Ich habe wirklich bisher immer nur die Demo gespielt.
Weil die Demo aber, auch schon so lange ist.
Aber Tax und Christian, ihr könnt auch was zu sagen. Also das, ich habe gelesen, dass es im späteren Spielverlauf Trial and Error bekommt. Und Philipp, du sagst, du bist da voll rein, oder? Es hat genau diese Trial and Error
Phase. Ich bin durch. Also ich hab's durchgehalten, es zu Ende zu spielen, weil ich den Tintenfisch einfach nicht allein lassen wollte. Der ist niedlich. Aber ja, es ist auch ein gruseliges Trial and Error Gameplay. Also es ist, das Spiel hätte halb so lang sein können, dann hätte es gereicht.
Vielleicht verzeiht man das dem Spiel. Also ich habe die Demo gespielt, mir auch noch das Full Game geholt, bisschen da gezockt. Aber also ich hatte einen guten Spaß damit, muss ich sagen. Sogar vielleicht eins der besseren Casual-Spiele mit, sag mal, so farbenfroher, positiver Grafik, positiver Stimmung. Ja, genau. Und wie der Squid sich da so durchbewegt, super schön, macht mega Laune. Und da verzeih ich vielleicht, wenn später noch mehr Trial and Error kommt. Also das, it is what it is, würde ich sagen. Also das würde ich dir noch verzeihen. Ja, das ist jetzt nicht die tiefste Storyline.
Also ich habe es insofern verziehen, dass ich es durchgespielt habe. Ja, das ist schon sehr viel verzeihen.
Das ist ja schon respektabel. Ja.
Aber also ich muss sagen, es war teilweise extrem nervig, das Trial and Error. Teilweise war es echt so, ich gesagt habe, so, ich höre das jetzt auf und spiele es vielleicht morgen weiter. Aber ich bin jetzt echt angepisst.
Okay. Christian, wie ging es dir da? Also erstmal nur mal ganz kurz zum Tax. Tax, hast du jetzt schon weitergespielt als die Demo? Oder
also ich habe ein bisschen weitergespielt als die Demo, aber dann auch noch nicht.
Aber da wurde es noch nicht so, da wurde es noch nicht so wild bezüglich Trial and Error bei dir?
Richtig, genau. Nee, okay. Überhaupt nicht, nee. Aber es ist auch noch echt die, ich weiß nicht, also der Humor, der Spaß dabei, also es taugt mir noch voll. Also ich bin noch geblendet, ja.
Christian, wie schaut es bei dir da aus?
Ja, eben nicht so 100% positiv und überzeugt. Ich habe mir die Vollversion nicht geholt, obwohl ich die Demo gespielt habe und auch durchgespielt habe und auch mich gefreut habe. Also es war auch echt nett, aber ich habe schon gemerkt, das ist so eine Art Spiel, wenn das später, und das bestätigt sich jetzt leider, was der Fips dann sagt, wenn es dann später so Trial and Error wird, dann glaube ich auch nicht, dass ich dem genug verzeihen könnte, als dass ich hochmotiviert bis zum Ende dranbleibe. Da komme ich vielleicht nachher auch noch mal bei einem anderen Spiel drauf.
Ich habe dann Verdacht,
wo ich so ein ähnliches Problem fast mit habe, aber deswegen, also ich glaube schon, dass ich es mir irgendwann nochmal echt gerne zu Gemüte führen will, aber ich bin gerade nicht motiviert auf dieses Game. Gar nicht.
Ich bin jetzt super gespannt, Philipp, wie bei mir, weil ich mag Trial and Error ja gar nicht, gell? Also ich finde reines Trial and Error total beschissen.
Wird spannend.
Allerdings, und wenn es daran liegt, dass das Spiel einfach auch noch eine schlechte Mechanik hat, dann triggert es mich so richtig. Wenn es einfach nur Trial and Error ist, man muss halt draufkommen und die Ladezeiten sind nicht übertrieben scheiße und die Checkpoints sind fair, dann sage ich, ist schon okay, halte ich aus. Das wird bei mir auch ein schmaler Grat, glaube ich.
Ja, ich glaube auch. Also wie gesagt, ich hab's ja durchgehalten, das ist ja okay. Mhm. Ich bereue es auch nicht, dass ich es zu Ende gespielt habe. Wie gesagt, ich bin Fan des Tintenfischs. Aber also nochmal spielen würde ich es auf keinen Fall.
Krass. Darwins Paradox ist jetzt kein großer Titel, kein teurer Titel. Aber vielleicht echt, also sagen wir mal so, wenn man die Demo gespielt hat, kommt man noch gar nicht an den Punkt mit den Trial and Error. Das heißt, die Demo alleine spielen hilft einem noch nicht unbedingt, dass man weiß, es wird nervig. Nee, überhaupt nicht.
Also es ist halt, der Punkt ist halt, also du spielst es und du bist nach einer halben, dreiviertel Stunde bist du halt an dem Punkt, das weißt du zu diesem Zeitpunkt noch nicht, wo du eigentlich alle Kniffe des Gameplays schon gesehen hast.
Mhm.
Und von da an wird's repetitiv und wird's Trial and Error.
Okay, ich bin gespannt.
Ja, also ich muss Darwins Paradox noch ein bisschen verteidigen. Mich hat es so positiv frisch überrascht.
Spielt aber mal weiter auch,
Tax. Genau, dass ich aber gerne auch den Obolus investiert habe, einfach für diese andere Idee. Also allein schon der Part der Demo hat mich so entleitet. Ich werde dranbleiben und vielleicht in einer nächsten...
Da berichten wir nochmal, Tax. Ja. Ich nehme es mir jetzt auch vor, dass ich es vielleicht bis zum nächsten Mal habe. Da berichten wir dann mal.
Weil, also ich muss auch sagen, damit das nicht unfair ist, das Trial and Error in Little Nightmares war schlimmer.
Genau, vergleich's damit nochmal, weil wir haben jetzt eher so ein Double Feature gerade gemacht. Also Little Nightmares 3 war schlimmer.
Das war definitiv schlimmer, da war es tatsächlich nicht so wild, weil man sich nebenher noch unterhalten konnte, sage ich jetzt mal. Da hast du dann ein bisschen abgelenkt.
Ja.
Aber also das Trial and Error-mäßig nehmen sie sich nicht viel, was auch ein bisschen stressig war, weil ich die wirklich back-to-back gespielt habe und ich kann jetzt gerade echt kein Trial and Error-Gameplay mehr sehen.
Dann slurpen wir mal weiter.
Ja, genau, weil jetzt würde mich interessieren, also du, Davids Paradox, letzte Frage, hast du auf dem Rogue Ally gespielt? Wie war es denn da besser?
Nein, das habe ich noch auf dem Big Screen gespielt, da hatte ich den Ally noch nicht.
Ach, okay. Aber du hast vorher nicht gemeint, eins von denen hättest du auf dem Rogue Ally
gespielt? Nein, eins von denen, über die wir heute noch sprechen.
Ach so.
Habe ich zumindest angefangen.
Okay, dann, lieber Philipp, war denn für dich Stellar Blade dann hinten raus auch nochmal Trial and Error oder nicht?
Nee, Stellar Blade ist ja relativ geradlinig, was das angeht, ne? Also das ist, es war am Ende ein bisschen anstrengend, was die Kämpfe angeht. Also da habe ich schon ein bisschen geschwitzt. Christian wird wahrscheinlich drüber lachen.
Das darf's aber doch, oder?
Lachen nicht, aber es hat teilweise komisches Balancing
von Schwierigkeiten. So. Sehr seltsam. Also es fällt und am Ende wurde es ein bisschen komisch. Also es ging dann auch relativ fix zu Ende auf einmal, ne? Von der Story her.
Das ist schon sehr lange her, aber ja. Ja, also für das, dass quasi die Point of No Return Szene, wo das Spiel sagt hier, du kannst jetzt die Open World verlassen und auf die Endsequenz zugehen. Das kommt gefühlt so nach der Hälfte des Spiels. Da bist du total überrascht, dass du danach noch ewig weiterspielen musst. Und dann geht's aber recht zackig da. Da hast du schon recht.
Genau. Also sowohl Pacing als auch Balancing waren ein bisschen off. Aber es war nach wie vor ein sehr, sehr schönes Spiel. Also wenn du so diese Spielart magst, ich habe ganz viele Alltagsstrickkleidchen gesammelt und lauter solche Sachen. Ist auch immer, das habe ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, immer noch das, was mich ein bisschen befremdet, ist dieser seltsame Anime-Sexismus in dem Spiel. Weil das Spiel das halt gar nicht nötig hat. Deswegen triggert es mich so ein bisschen manchmal. Ja. Aber im Großen und Ganzen bleibt es trotzdem ein cooles Spiel. Es ist schön gemacht. Und wenn du so auf diese, ich will es nicht Button-Mashing nennen, dafür musst du ein bisschen zu sehr aufpassen, was du tust, aber so auf dieses Gameplay stehst, und das mag ich ja schon, Third-Person-Action-Adventure, und ein bisschen frustresistent bist bei manchen Gegnern, dann macht's wirklich
Spaß. Es ist aber eher, also weil du sagst Action-Adventure, um es einfach mal zu empfehlen, es ist schon wirklich primär ein Action-Game, oder? Es geht halt schon von Fight zu Fight.
Es ist ein Character-Action-Game, aber pur, Action-Game,
ja. Mit sehr, 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 sehr viel Skill-Trees und 1000 Kleinigkeiten, die du irgendwo ausrüsten kannst. Was ich tatsächlich, wahrscheinlich hätte ich mir es viel leichter machen können, aber zu einem gewissen Teil einfach auch ignoriert habe, ab einem gewissen Punkt, weil es mir zu viel wurde, als dass ich noch durchgeblickt hätte, ähnlich wie bei Expedition 33.
Das kommt mal bekannt vor, ja.
Wobei Expedition war noch ein bisschen schlimmer. Aber
das heißt, du hast nicht so richtig dich hingesetzt und gesagt, so jetzt optimiere ich das komplett durch und probiere mal einen anderen Bild und hier und da, sondern...
Nee, das Strickkleidchen hat auch so funktioniert.
Okay, aber eigentlich ein gutes Fazit. Das hört sich ein bisschen an wie so eine 8 von 10.
Ein schönes Spiel, 7,5, 8 in der Gegend würde ich es irgendwo sehen.
Naja.
Hat definitiv
Spaß gemacht. Christian, du hast es ja letztes Jahr schon gezockt, ne?
Ja, richtig, genau.
Das war aber nicht in deinen Ratings, in deinen Rankings
oder so. Aber es war fast drinnen. Deswegen, es war in der Longlist. Aber letztes Jahr war halt leider auch so ein krasses Gamer-Jahr.
Ja,
so wie dieses Jahr. Also es wird auch dieses Jahr nicht einfacher, am Ende des Jahres sich entscheiden zu müssen. Weiß man jetzt schon. Aber damals war das echt ein Highlight bei mir auch, ja.
Was?
Ein frühes Highlight am Anfang.
Aber schön, dass der Philipp nachgeholt hat. Und für jeden Empfehlung, der auf so ein Character-Action-Game Bock hat und vielleicht auch andere wie Nier Automata und so schon gezockt hat, oder? Für die Leute ist das genau das Richtige.
Es sind einige, also auch der Sound oder Composer, der Composer von Nier Automata hat ein paar Titeltracks beigesteuert bei Stellar Blade, und das hört man durchaus.
Ja, sehr schön, sehr cool. Stellar Blade ist so ein Game, das irgendwie nicht günstiger wird. Also irgendwie im Retail überall, es ist immer noch, gerade für PlayStation ist es einfach sehr preisstabil.
Ja.
Ja, spannend. Also scheint auf jeden Fall eine Fanbase zu haben und immer noch gut zu gehen. So, jetzt hatte der Fips ja das Rampenlicht. Der Fips darf natürlich jetzt auch weiterhin überall seinen Senf dazugeben. Aber jetzt wagen wir was. Und zwar Christian, Philipp und Tax, habt ihr Resident Evil Requiem jetzt alle schon durch? Philipp, du noch nicht, oder?
Nee, ich wurde von dem Rock Ally ein bisschen unterbrochen, weil ich so viele andere Spiele ausprobieren wollte.
Testen, Hardware-Testen, ja, verstehe ich.
Ja, genau.
Aber der Tax und der Christian haben es auf jeden Fall durch. Und der liebe Tax, der darf jetzt mal losstarten und seinen Eindruck zu Resident Evil Requiem wiedergeben. Und der liebe Christian und der liebe Philipp unterbrechen den Tax nicht, aber dürfen auf jeden Fall dann auch ihre Meinung dazu sagen.
Ich beiß mir schon mal auf die Lippen.
Genau, ihr dürft Tax gerne reinspringen.
Ich werde den Tax hart unterbrechen, wenn er anfängt, irgendwas zu spoilern, was ich noch nicht weiß. Tax?
Ja. Genau, Spoilern, also dass es was mit Monster zu tun haben wird, ja. Für mich war es ja der erste offizielle Einstieg in die Resident Evil Saga. Ich habe das immer nur von außen betrachtet. Und ich hatte es in einem der letzten Podcasts auch schon erwähnt. Ich hatte auch The Village zumindest angefangen, dass ich so ein bisschen in den Vibe reinkomme, wie sich das so alles steuert und anspielt. Und was soll ich sagen? Das Spiel hatte mich natürlich gereizt, weil es so dermaßen in den Himmel gelobt wurde wegen der scharfen, tollen, neuen, aktualisierten Grafik. Aber während ich die Grafik exploriert habe, ist mir halt echt so oft ein Gänsehautfaktor gekommen. Ich habe halt echt mich richtig erschrocken. Und das war jetzt vorhin richtig ernst gemeint. Die Monster sind halt auf einem großen Fernseher da auch richtig groß, ja. Also eigentlich ist die Stimmung gar nicht so bedrückend. Man hört sie die ganze Zeit so, also dieses aufgeregte Atmen. Aber irgendwas ist in dem Spieledesign, Jumpscares, ich kann es nicht sagen, das hat mich immer wieder erwischt. Und obwohl ich dachte so, okay, alles klar, ich laufe da jetzt durch, jetzt ich kann mich nicht mehr erschrecken, zack, hat es mich schon wieder gerissen. Also ich weiß nicht, ob ihr diesen Effekt hattet, ja. Vielleicht ist man
die
dann
die
so
beiden sind ja so abgehärtet. Tax, ich kann dir nur bei einer Sache beipflichten. Ich habe das Resident Evil 2 Remake angefangen zu zocken, weil ich das auch mal nachholen sollte und war total angetan. Aber ich erschrecke auch die ganze Zeit so. Dann fällt wieder einer durchs Fenster durch und mich reißt's. Das ist für mich nicht so erholsam, ehrlich gesagt.
Erholsam ist das Spiel nicht.
Na, mich hat das aber unterhalten. Also mich hat mein eigenes Erschrecken nicht genervt. Weil im Gegensatz zu Filmen, da muss ein Film mich schon wirklich, weiß nicht, inhaltlich oder visuell richtig reizen, dass ich sage, okay, das nimmt mich mit. Aber bei dem Spiel, da hat das gut gepasst. Ich fand auch gerade am Anfang so die ersten Szenen, ich weiß gar nicht, diese Oma oder dieses große Monster kommt, unheimlich stimmungsvoll gemacht, ganz, ganz toll. Und dann gibt's aber so einen Effekt in dem Spiel, und es hat nichts mit Raytracing und Global Illumination zu tun, in dieser Raccoon City. Das wirkte für mich alles so ein bisschen flach und ich muss da die Sachen ablaufen. Das hat nicht immer Spaß gemacht bei der Größe der Karte. Allerdings sind, also wenn er unterwegs war, die Waffen so eine lustige, spaßige Befriedigung, das kannst du dir nicht vorstellen. Also für mich war das neu, kann man das spoilern, spezielle Waffen, eine Kettensäge und dergleichen, mit der rumzuschmeißen, rumzulaufen oder Pumpgun, super, super gemacht. Also das hat mir echt gut gefallen. Ich würde sagen, ein sehr rundes Spiel.
Du hast ja sogar durchgespielt, in kürzester Zeit, finde ich, für deine Verhältnisse.
Aber es gibt 1, 2, 3 Brainfuck-Sachen, mit denen ich ich verstehe es nicht, überhaupt nicht kompatibel bin. Mhm. In dem Spiel bewege ich meinen Charakter.
Das ist zu unlogisch.
Ja, jetzt pass auf.
Wenn es keine Spoiler-Syntax, sonst
was nicht. Nein, es geht um Mechanik.
Ich verstehe es. Das hat mich wirklich dann während des Spiels gestresst. Ich kann nicht mit X, mein Charakter hüpft nicht. Er bewegt sich nur. Also ich kann höchstens
mein
mal...
Mein Charakter in, hüpft nicht.
Ja, ich kann höchstens mal den Bordstein so hochgehen, aber das fehlt mir für meine Immersion, den Controller. Ich laufe da hüpf, hüpf. Das geht nicht. Warum war das schon immer so? Bin ich der Einzige, dem das so aufgefallen ist? Das hat also wirklich...
Da haben sie da einen Bug dran geschaut, damit du weißt, wo du landen musst da auf der Plattform. Ja?
Erklärt den Tax mal bitte auf. Also es hört sich so an, als wäre es grundsätzlich so, dass bei Resident Evil man nicht unbedingt... Also es gibt ja allgemein Spiele-Tax, da kann man nicht hüpfen. Also das ist einfach dann nicht im Spiel nicht drin, dass man da hüpfen kann.
Aber das... wirklich Spaß beiseite. Es ist alles 3D, plastisch, Global Illumination, Raytracing. Ich kann da nicht springen. Das fehlt mir bei dem Explorieren. Ja, genauso wie unser Daydream Catcher Spiel. Wie hieß es nochmal? Dreamland, Dream Nightmare Horror.
Christian, das war, wenn dann dein Indie-Game
meinst, ja, du Dreamcore. Ich habe das ausgesucht. Ich weiß schon, Dreamcore ist,
ja,
genau.
Ich weiß, da konnte ich auch nicht ins Wasser springen, ja. Also irgendwie, mir ist auch, also bitte unterstützt das Springen.
Okay, aber jetzt mal kurz, Tacheles, Christian Philipp, Resident Evil, springen. Ist es allgemein, geht das wirklich nicht? Hat der Tax die Taste nicht gefunden? Oder ist es einfach bei Resident Evil so?
Jetzt, da gibt es sogar einen Doppelsprung und einen Walljump.
Also, aber nur an Stellen, wo man darf, aber im normalen Spiel nicht?
Jetzt seid mal ehrlich, ich weiß es also ja auch nicht.
Ich starte es gerne wieder.
Also ich sage mal so, ich glaube,
ich kann nicht springen.
Ich sag das jetzt mal so als Innocent Bystander, der jetzt auch nicht die riesen Resident Evil Erfahrung hat. Ich kann mir kaum ein Spiel vorstellen, wo ich springen bescheuerter fände als bei Resident Evil.
Ich habe es noch nie vermisst.
Ich habe, bis der Tax das gerade gesagt hat, habe ich noch nicht mal drüber nachgedacht. Ich musste gerade mich auch überlegen, kann der Charakter springen oder nicht?
Ja. Weil alle Spiele sind so designt, dass du das auch gar nicht vermisst. Also es gibt halt ja immer so Quicktime-Sequenzen oder sonst irgendwo so spezielle, wo man halt sich dann irgendwo drüber hieven kann oder so. Ja, da ist es kontextuell. Und das passt voll rein, weil das halt einfach auch total linear da ist an der Stelle. Es ist halt kein 3D-Action-Adventure, wo man springt.
Ich glaube, das hat der Tax erwartet. Tax, du würdest dich dann, wenn du durch Raccoon City durchgehst und die geht's so langsam, dann würdest du gerne halt so durchlaufen und hüpfen, oder? Dass es einfach alles ein bisschen schneller geht.
Aber wahrscheinlich halt nur wegen Entertainment. Würde. Ja, genau. Wahrscheinlich nur
Tax wird gerne den Rocket Jump machen.
Wollte ich gerade sagen. Rocket Jump.
Wahrscheinlich muss ich all diese Sachen in meinen Kontext packen und dann werde ich mal geil. So ein AI-Spiel mit Unreal Engine 6.0 coden lassen.
Ja, das machst du, weil das wird sicher ganz großartig.
In diesem Spiel,
liebe Leute, in diesem Spiel kann
dein Charakter
hüpfen. Danke für den Titel übrigens. Die Sendung wird heißen, mein Charakter hüpft nicht.
Er hüpft nicht. Absolut, ey. Und dann gibt es noch einen Rant. Das werden vielleicht nur die Leute verstehen, die sich dann doch aus Versehen einen zu großen Fernseher gekauft haben, wobei es das nicht gibt. Dieses Field of View, also der Blickwinkel, man kann den nicht konfigurieren, wahrscheinlich wegen dramaturgischen Effekten, wegen der
wahrscheinlich
nicht gesehen, ja. Das ist auf einem
ist aber doch gut, Tax.
Ab 77 Zoll mit 1 Meter Blickabstand. Nein, so schlimm ist es nicht. Ich hätte es gern ein bisschen breiter gemacht.
Ja, aber es ist doch ein Singleplayer-Game, wo es auch darum geht.
Die müssen Atmosphäre auch erzeugen. Peter, du musst es schon verstehen. Der Tax möchte gerne mit so einer Fisheye Lens 180 Grad
damit er nicht Rocket erschreckt. Jump
durch die Level hüpfen, damit die Gegner erschrecken und nicht er.
Mit einer Ray Gun am besten. Habe ich noch 360 Grad eigentlich gleich das ganze Level gesehen. Wahrscheinlich ist es das, ja.
Okay, genau. Ich glaube, du bist einfach sozusagen an so. Das sind, glaube ich, alles bewusste Entscheidungen, Tax. Christian, sofort. Du darfst.
Mich platzt.
Ich glaube, Tax, rein zum Spiel. Du warst schon happy. Diese Sachen haben dich so ein bisschen rausgeworfen, aber ich glaube, das sind wirklich bewusste Entscheidungen.
Es ist ein gutes Spiel, hat Spaß gemacht, ist alles fein. Ich hatte es nur nicht verstanden, aber so ist es halt.
Okay, das war jetzt die Sicht des Tax. Dann lieber Christian, sagen Sie doch etwas zu dieser Causa
Resident Evil. Ich habe nicht verstanden, dass man den Field of View nicht einstellen kann und nicht springen kann. Das finde ich so krass, als dass du irgendwas an dem Game nicht verstanden hättest oder so, weil das es setzt nicht wirklich Grundwissen an Resident Evil voraus, aber es macht unglaublich viel mehr Spaß, wenn du das Grundwissen an Resident Evil mitbringst. Mhm. Und speziell Resident Evil 2 und auch Resident Evil 4, weil A, halt die Hauptcharaktere, also ja, Leon Kennedy, in 2 und in 4 ja der Hauptcharakter war. Und auch Raccoon City und auch Teile von des Levels in Raccoon City ja Teil, Großteil der Handlung in Resident Evil 2 ja sind.
Also du hast und dich auch schon ein bisschen ausgekannt.
Ja, ganz genau. Und da gibt's so geile Momente, Fanservice-Momente. Auch einer der Hauptbösewichte ist so ein absoluter Fanservice-Moment. Und da gibt's ja, der sich zwar dann nicht wirklich bewahrheitet, aber es gibt Gerüchte, wie sie das eben verbinden wollen mit in dem DLC dann. Und da bin ich so gespannt drauf. Und ich kann das echt alles nicht nachvollziehen, was der Tax da sagt.
Und bei Maniac Mansion endlich gibt es dann das Benzin für die Kettensäge sonst irgendwo.
Und was ich jetzt nur wissen wollte ist, weil jetzt hat ja auch Capcom hat vor kurzem eine Statistik veröffentlicht, wie die Leute das gespielt haben. Weil es ist ja so, man spielt zwei Charaktere, Grace Ashcroft, diese junge FBI-Agentin, die so ein bisschen ängstlich ist und oder Tax schon so gut nachgemacht hat, wie sie atmet. und das sind ja wirklich, also
das
sind
echt keine anderen Wörter nennen und das vorspielen.
Beklemmende Szenen und die auch mich mitgenommen haben. Also auch da bin ich echt extrem angespannt, weil du bist ja nicht bis an die Zähne bewaffnet und kannst alles wegballern, sondern du musst schon auch gucken, dass du halt überlebst. Das ist halt echt so Survival-Horror in der First-Person-Ansicht, wie du es auch von Resident Evil 7 gewohnt bist. Speziell halt die erste Hälfte, danach bist du ja dann auch sehr mächtig. Und das ist echt krass. Und die spielst du aus der Ego-Perspektive. Und da hat es eben auch genau Sinn, dass du halt nicht so viel siehst. Die Kamera halt, du halt nur den Blick nach vorne hast. Du auch nach, wenn du dich nach hinten umdrehst und so, wann du was hörst und sowas. Da spielen sie auch unglaublich viel damit. Und das macht auch Sinn, dass das in der First Person ist. Man kann aber wechseln. Man kann in die Third Person-Ansicht wechseln. Und das haben wohl über 40% der Leute gemacht
bei Grace. Ich habe das gemacht, weil ich total Third-Person-Fan bin.
Ja, aber das finde ich schade. Also weil da geht, glaube ich habe es nicht gemacht, ich habe es nicht mal ausprobiert, weil ich mir gedacht habe, nee, das ist, wollen die Entwickler, wollten das auch so und mir taugt es, mich stört es nicht. Und du siehst einfach zu viel in der Third-Person-Ansicht.
Ich habe es auch nicht geändert, muss ich gestehen. Ich habe die Option gesehen. Gut. Dann ist es um 5 bis 10 Grad größer. Das war ja irgendwie so ein Trick. Das hatte mal der Peter rumgesteckt. Die ersten Einstellungen. Aber ich habe es dann gelassen.
Also ich habe es tatsächlich nicht deswegen geändert, sondern einfach, weil ich mich in Third Person inzwischen viel, viel wohler fühle. Gerade wenn es eher ein langsames Gameplay ist als in First Person.
Ja, ich mich auch. Also ich mag ja First Person eigentlich gar nicht mehr so gern, aber da in dem Fall oder bei Resident Evil ist das schon...
Immersion ist halt wahrscheinlich schon geil. Ich glaube, dass Third Person auch ein bisschen weniger gruselig ist.
Also ich finde es gruselig genug, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja eben, deswegen reicht es dir vielleicht so, Philipp. Vielleicht wäre First Person für dich wirklich Herzinfarktgefahr zu hoch, deswegen lässt es lieber.
Ja, das kann Leon, schon sein. Leon-Sequenzen sind ja in Third Person und da macht es halt dann auch total Sinn, weil das ist so richtig, du sehnst dich auf die Sequenz, dass du mal mit Leon wieder spielst, so ein bisschen Dampf abzulassen, weil das kannst du dann halt auch, weil der macht halt einfach alles platt.
Ich glaube, diese Kombi. Und
das ist so richtig, die ist so gut.
Diese Kombi ist echt gut, oder? Dass man da dann wirklich so, ist das wirklich mit dem Leon dann, ich habe das jetzt mehrfach gehört und so gelesen, das würde mich mal interessieren, ist das wirklich dann auch gar nicht mehr gruselig und eigentlich richtig Action-Game, oder ist es dann...
Befriedigend, es ist sehr befriedigend. Okay,
der super Perforator. Der Fipp, du hast das, glaube ich, formuliert, dass du das echt lange kein Action-Spiel mehr hattest, wo sich das so satt und
wuchtig anfühlt. Aber auch schon mit ihr, also wenn sie die, sie hat ja, wenn sie die große Waffe feuert, noch im Institut oder sowas, das fühlt sich komplett einfach unfassbar befriedigend an. Was? Dieses Action-Gameplay, sogar die kleine Waffe fühlt sich irgendwo befriedigend an. Sogar wenn sie den mit dem Messer, mit der halben Schere abdolcht.
Das war fies, ey, das ist ja Wahnsinn.
Ja, also, es ist sowohl von der Akustik als auch vom Feeling, vom einfach, wie sich das Game verhält, wie die Kamera sich verhält, wie sich der Charakter dabei bewegt. Also, es ist, ich weiß nicht, ob es das befriedigendste Action-Gameplay ist, das ich je gespielt habe, aber es ist auf jeden Fall sehr nah dran.
Wow. Ja. Auch die Axt von Leon, das ist so cool, wenn du damit halt auch echt Raketen abwehren kannst. Du deflectest einfach alles damit und haust demnächst da damit den Schädel runter. Das ist einfach.
Ich habe mich auch sehr gefreut, als ich gelernt habe, die Munition für die große Waffe zu machen. Und du hast ja dann in diesem Institut, hast du ja durchaus so ein, zwei Gegner, die relativ zäh sind mit der kleinen Pistole, ja. Und dann gehst du halt hin mit der großen Pistole und schießt einmal drauf und auf einmal sind alle Wände, alles ist voller Blut. Es hat nur einen riesigen Schlag getan. Du hattest den Rückstoß, weil sie halb davon umgefallen ist. Der Sound passt dazu und das fällt halt so eine kopflose Leiche um. Also das ist einfach total, es ist wahnsinnig passend. Es ist wahnsinnig immersiv.
Blut spritzt richtig gut.
Richtig,
also viel Blut gemacht.
Es ist aber das blutigste Resident Evil bisher überhaupt. Also da war ich auch überrascht, wie explizit da teilweise die Gewaltdarstellung ist. Mhm. Hat mich gefreut, also nicht negativ überrascht.
Ja, oh Gott, das hat mich gefreut.
Sondern
hat ja Gewalt. Hat mich
gefreut. war ja schon, hat nicht immer gegeizt, also es hat nicht gegeizt, die anderen Teile und so. Natürlich war das schon immer recht brutal, aber hier, was da am Blut spritzt, ist schon geil. Also das ist.
Also ich höre raus, Christian, Philipp, du bist ja noch mittendrin, aber das ist auf jeden Fall ein geiles Game, oder? Also das werdet ihr, das habt ihr auf der Liste dieses Jahr.
Richtig. Ich muss es, bei mir steht noch der nächste Durchgang an. Ich will es nochmal spielen, weil mir fehlen noch so ein paar Raccoon-Figurchen, die habe ich nicht alle gefunden.
Musst du platinieren?
Das weiß ich nicht, weil dazu muss man es, glaube ich, in unter 6 Stunden, 4 Stunden, ich weiß nicht, ja, die absurde Stundenanzahl durchspielen. Wow. Und da weiß ich nicht, ob ich die Nerven habe dazu.
Okay.
Und aber prinzipiell will ich es auf jeden Fall nochmal.
Und ich höre beim Tax raus, Tax, dir hat es eigentlich auch richtig gut gefallen. Ich glaube wirklich, du bist bei Sachen abgeprallt, die musst du wahrscheinlich einfach akzeptieren, weil das ist Game Design an der Stelle. Also ja, es ist halt
das ging dann auch über und die Level sind auch schön unterschiedlich, würde ich mal sagen.
Wir werden jetzt auf jeden Fall, wenn wir das nächste Mal den Tax im echten Leben sehen, durch die Kinogänge in den Kinosaal hüpfen.
Okay, aber Resident Evil Requiem, ich denke, wir werden es nochmal Ende des Jahres vielleicht nochmal was dazu hören. Kommt da noch ein DLC, wisst ihr das?
Ja, soll doch einer kommen.
Es gibt ein paar Andeutungen in manche Richtungen, der Game Director hat schon gesagt.
Okay. Aber
der war Jahr übrigens auch bei Resident Evil 2 sehr stark beteiligt, aha, neben Shinji Mikami. Der Jun Takeuchi heißt der, glaube ich. Und ja, coole Wurst und DLC freue ich mich. Wird schon gemunkelt eben, dass auch Ada Wong wieder auftaucht. Deswegen unbedingt jetzt hier Resident Evil 4 bald mal spielen. Fips, damit
ja, ich muss auch das 2er weiterspielen. Ich bin ja wirklich beeindruckt, wie gut das 2er aussieht und wie gut das 2er so atmosphärisch ist. Und es macht mir richtig Spaß.
Ganzen Remakes jetzt auch durch.
Ich habe so, ich erschrick da so krass bei dem Game, weil die das auch so gut machen teilweise, dass die da durchs Fenster durchfallen und so und immer genau dann, wenn ich es nicht erwarte. Das hat mich am meisten genervt eigentlich.
Also sie haben ein wahnsinnig gutes Gefühl für Timing bei ihren Monstern.
Und ja,
bei
die Schweine. Jumpscares. Vielleicht muss ich da ein bisschen abhärten, dann geht's schon. Christian, du hast... Ja. Da wolltest du, glaube ich, nur kurz noch mal was zu sagen, aber du hast Nioh 3 durch. Erste Frage an dich, kann man bei Nioh 3 eigentlich hüpfen?
Ja, man kann hüpfen, man hat da wirklich auch einen Doppelsprung.
Okay.
Also es wäre damit schon mal ein Spiel für den Tax.
Wäre es denn sonst auch ein Spiel für den Tax?
Ja, ich glaube nicht. Also man hat zwar sehr, 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 sehr viele Waffen, darunter auch so Schießgewehr und Pistole und Kanone. Aber
die du wahrscheinlich kaum genutzt hast, oder?
Ja, doch. Also kommt drauf an, weil das kombiniert sich ganz gut mit den restlichen Waffen und davon gibt es halt sehr, 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 sehr viele auch mit Schwertern, Doppelschwertern, Großschwerter, Äxte, Doppeläxte, diese Handklingen, Tonfas, diese Sichel an der Kette, ein Speer, Hämmer, Großäxte. Habe ich was vergessen?
Aber da geht es ja auf jeden Fall das Herz
also auf. Das ist Wahnsinn. Ich habe ja schon mal gesagt, es gibt eben den Samurai-Stil, wo man als Samurai kämpft. Da muss man dann so mehr mit Blocken rechtzeitig und auf sein Chi achten. Das ist diese Ausdauer quasi, die, wenn man schlägt oder wenn man getroffen wird, dann leer wird. Und dann muss man auch, gibt's Tastenkombinationen, um die da wieder aufzufüllen besser und alles. Da muss man sehr viel vorsichtiger kämpfen. Und es ist eben neu, dieser Ninjutsu-Style dazugekommen, wo du als Ninja sehr viel schneller bist, weniger Chi verbrauchst, andere Waffen halt eben auch hast, ganz anders auch spielst, mehr, sehr viel mehr als auf Ausweichen und nicht auf Blocken. Und so viel, so unterschiedlich die beiden. Und allein das ist jeweils schon ein Spiel wert. Und dann hast du halt noch so diese ganzen Waffen und Skilltrees. Jede Waffe hat einen Skilltree vom anderen Stern. Es steckt so viel Zeug drin. Und auch hier ist es so, irgendwann hörst du auf. Also irgendwann schaust du halt mal, was für eine Waffe oder welcher Stil dir am besten gefällt und welche, weil es gibt auch für ganze Special und Kombos und Tastengedrücke gibt es Mehrfachbelegungen, also kannst dann auch auswählen, ob du diesen Special oder diesen Special bist. Dann nimmst du dir halt mal irgendeinen, der taugt und dann spielst du einfach mal durch. Lässt halt alles so auch mal links liegen, weil du kriegst auch pro Kampf Dutzende an Gegenständen, die du dann auch entweder verkaufen oder halt zerlegen kannst, um dir wieder was Neues draus zu schmieden, oder du kannst ja die Seele draus holen und dann kannst du wieder deine anderen Waffen verstärken damit und so. Also stecken unzählige Mechaniken da drin, was dem Spiel teilweise schon vorgeworfen wird, dass es so vollgestopft ist mit Spielmechaniken, dass halt, dass man schnell überfordert ist. Und wenn man dem halt aber nicht wirklich bis ins Letzte nachgibt, sondern einfach auch mal spielt, dann ist das ein hammergeiles Spiel. Also ich habe Nioh 2 ja leider nie gespielt, weil das habe ich zwar, aber...
Hast du es 2 ja gar nicht gespielt? Krass.
Ich habe es 2 ja nicht gespielt. Nein, das ist irgendwie, kam nicht dazu und alles. Und ich wollte es immer spielen, habe es aber nicht. Und gilt ja auch als das Schwerste der Reihe. Und Nioh 1 habe ich fast durchgespielt, aber das wurde mir dann eben zu anstrengend. Das war vom Levelaufbau halt eben so ein Missionsdesign, nicht so meins. Und das Nioh 3 ist halt echt jetzt... Das ist wirklich hauptsächlich Open World. Du hast aber nicht nur eine Welt, sondern mehrere. Du reist ja durch die Zeit und versuchst da halt hier eben das Schicksal Japans ins Gute zu kehren und so. Das ist, Story ist absolut Banane und auch bla, wurscht. Für mich. Und du kämpfst dich da einfach durch. Und das habe ich gemacht. Viele, viele Stunden lang. Und ich habe es nicht nur durch, sondern ich habe es ja auch platiniert.
Ja, das habe ich gesehen.
Krass. Was mich sehr gefreut hat. Also, weil das... Ach, war dann auch gar nicht so schwer. Also es gab ein paar Bosse im Spiel, die waren so brutal. Aber die brutalsten waren eben die optionalen. Es gibt dann so optionale, so ein paar Dämonen. Die haben mich dann wirklich was gekostet. Aber auch hier, du kannst dir entweder so NPCs beschwören, die dann mit reingehen mit dir. Die bringen fast nichts. Also die sind nur Kanonenfutter und der Boss geht auch nicht auf die. Du kannst aber dir halt auch online Leute, Mitspieler sammeln und kannst auch selber machen, habe ich auch gemacht. Ich habe auch also echt relativ viel dann auch Leuten geholfen bei manchen Bossen und so, weil es unglaublich viel Spaß gemacht hat.
Krass.
Und genau, bei ein, zwei Bossen habe ich auch Hilfe gebraucht, weil die habe ich ums Verrecken nicht geschafft.
Ist es dann, ist es gefühlt ein Elden Ring in Japan? Also... Es hört sich ja voll so an. Also
nicht ganz.
Ist es, aber es ist ein Souls-like, richtig? Das hast du schon gesagt.
Es ist ein extremes Souls-like, ja. Das ist also wirklich ein japanisches Souls-like, wie es im Bilderbuch steht, mit Samurai-Setting. Aha. Eben auch ähnliche Mechaniken, dass du, also du wirst nicht bestraft, wenn du stirbst, außer dass deine Amrita heißen hier die Seelen, dass die halt weg sind und hast eine Chance, die zu holen. Wenn du es nicht schaffst, sind sie weg.
Okay.
Das ist halt so.
Classic, ja.
Genau, das aber ansonsten ist nicht so wie bei manchen anderen Souls-Teilen, wo du halt dann jedes Mal vom Lebensbalken dann auch noch die Hälfte verlierst oder so, wenn du stirbst, sondern nee, das ist relativ harmlos. Und wie gesagt, es ist sehr, sehr zugänglich, dadurch durch diese unterschiedlichen Spielmechaniken und Waffen und so kannst du halt einfach, musst dich ein bisschen reinfuchsen, musst halt suchen, was dir taugt und dann ist es sehr gut machbar. Es ist von der epischen Größe her und sowas alles kein Elden Ring, aber kommt den schon ganz gut
nach. Das heißt für mich eigentlich schon auch was, wenn ich Bock hätte, mich reinzufuchsen, weil ja Elden Ring mega im Nachhinein.
Ja, doch. Also ich glaube schon. Es ist auch vor allem, also das Gegnerdesign finde ich persönlich sehr geil. Es gibt auch menschliche Gegner, es gibt so dämonisierte menschliche Gegner und es gibt halt Dämonen, so diese Yokai, ganz viele traditionelle japanische Dämonen und so. die wiederholen sich leider auch sehr häufig. Das ist auch so ein bisschen eine Kritik, dass die Gegnervielfalt nicht sehr groß ist. Hat mich aber jetzt nicht gestört, weil es doch einige, also es gibt immer wieder und Varianten von Leuten, das macht dann schon sehr viel Spaß. Und getoppt wird es halt durch die Bosse. Die Bosse haben ein unglaublich geiles Design. Da ist jeder Boss ist so einmalig, dass da spielen sie echt ihre Stärken aus. Das ist
klasse. Aber allgemein ist es auch fair. Es ist halt schwer, sagst du teilweise bei den Bossen, aber es ist jetzt nicht so, dass du sagst, es ist auch unfair oder es ist irgendwie nervig. Null. Sondern
also ich fand es kein bisschen unfair.
Okay.
Und ich habe halt viel gespielt, habe halt viele Gebiete echt immer versucht alles. Du kannst halt nicht alles komplettieren am Anfang, weil dir Fähigkeiten fehlen. Die kriegst du dann erst dann so gegen Ende hin und so und kannst dann nochmal zurückreisen alles. Aber ich habe halt schon viel erforscht und dadurch war ich halt vom Level her immer so in dem oberen Bereich, was so empfohlen wird. Ich glaube, also es gibt natürlich dann hier auch, also Level 1 Runs gibt es glaube ich keine. Das ist wahrscheinlich auch echt nicht machbar. Es gibt natürlich dann schon die Poser, die dann hier No-Hit bei dem Boss und so, was auch schon fast unmöglich ist, gibt es natürlich immer die Leute. Aber ich habe weder gefarmt, noch irgendwie, weil sonst irgendwie gedacht, oh, ich muss woanders hin, weil hier geht's nicht weiter. Sondern es ging eigentlich immer ganz gut durch. Es gab schon Bosse, wo ich dann 20, 30 Mal probiert habe, aber das gehört halt dann auch
dazu. Das gehört dazu. Okay, also du würdest sagen, ich sehe ja gerade, das kam ja auch dieses Jahr raus. Das kam ja erst im Februar raus.
Februar, ja.
Das heißt, auch dieses Spiel, Christian, ist möglicherweise bei dir auf der Liste für dieses Jahr und für Best Game of the Year, ne?
Allerdings, ja.
Scheiße, die Liste wird immer länger. Jetzt schon.
Jetzt schon.
Also für dich eine 9 von 10. 10 von 10?
Genau, also es ist eine 10 von 10 ist es nicht ganz, aber eine 9 von 10 ist es. Krass. Wie gesagt, weil dazu ist es ein bisschen zu lang dann auch hinten raus, finde ich. Ein bisschen weniger hätte auch gelangt. Aber mag mich jetzt da auch nicht beschweren. Aber es ist einfach zu viel drinnen.
Krass.
New Game Plus wäre noch geil, aber jetzt habe ich keinen Anreiz mehr, nachdem ich Platin habe. Weil New Game, das ist das Geile, du besiegst den Endboss und dann kriegst du das erste Mal die echten Legendary Items. Also es gibt dann nochmal eine Stufe besser. Und dann, ja, jetzt geh mal ins New Game Plus, dann kriegst du wirklich doch mal, also ein Tier besser deine.
Ja, was schau, Christian, jetzt weißt du, warum
ich. Andere Gegner, andere Platzierungen, also die machen nicht nur einfach New Game Plus nochmal dasselbe, sondern.
Ja. Aber jetzt weißt du, warum ich mir bei Elden Ring ja noch eine Trophy aufgehoben habe, damit ich noch einen Anreiz habe für New Game Plus.
Richtig so.
Das war doch pure Absicht. Krass, und dann hast du dir gedacht, ja, okay, also Resident Evil Requiem Neo 3, und dann hast du hier Guns of Fury gezockt, lieber Christian.
Geil.
Ja. Und jetzt erzähl mal, also ich habe dir nur die Screens gesehen und habe gesehen, dass du es zockst. Aber was ist denn das?
Ja, was ist denn das? Guns of Fury ist ein Indie-Game und es ist ein Metal Slugvania. Grob gesagt. Es ist ein geil. Metroidvania mit Metal Slug Gameplay.
Geil.
Okay. Du bist ein kleiner Söldner, der gegen eine böse super Schurkenmacht, die den dritten Weltkrieg auslösen wollen, vorgeht. Vincent Fury, nämlich, heißt du, und versuchst halt dann die Bösewichter zu erledigen. Und wirst gefangen und befreist dich und dann mischt er halt den ganzen Laden auf. Und dann ist es ja wirklich, es ist wirklich ein Metroidvania, wie es im Bilderbuch steht, dass du an irgendwelche Stellen kommst, wo du halt nicht weiterkommst, weil deine Fähigkeiten das noch nicht ergeben, dann musst du halt woanders hin und kämpfst dich halt dann durch. Am Ende hast du irgendwie 15 Waffen und geil. 15 sekundäre Waffen und 20 Fähigkeiten und ballerst dich dann gegen Laserroboter und sonst irgendwas mit super tollen, auch schweren Bosskämpfen. Es ist nie so hart wie ein Metal Slug, das schon mal vorweg gesagt. Es ist echt fair und nicht, also es ist manchmal schon schwer, aber nicht jetzt so schwer. Also ich bin jetzt ja auch kein Held in Metal Slug zum Beispiel, in so Bullet Hell Dingern, aber ich habe es gut geschafft. Und auch die Bosse, wenn man mal weiß, die Bosse sind echt bockschwer am Anfang, denkst du, hey, wie sollst du das schaffen? Mhm. Aber die sind sehr easy zum Lernen und sind sehr vorhersehbar, die Angriffe, die sie dann machen, sodass du sie halt echt nach spätestens 4, 5, 6 Versuchen oder sowas hat man sie dann.
Das ist bei Metroidvania eine meiner Hauptfragen, hätte ich dir jetzt auch gestellt. Sind die Bosse mega unfair und haben die brutale Spitzen bezüglich ihrer Null. Schwierigkeit? Okay, das ist natürlich super.
Nee, ich habe das befürchtet beim absoluten Endboss noch. Nein, also der Kampf war super geil und der hat auch ein paar Anläufe gebraucht, hat natürlich auch mehrere Phasen, ist ja klar, wo du dir nach der ersten denkst, boah, hoffentlich keine zweite und dann natürlich noch der zweite. Und aber gar nicht
unfair. Checkpoints so, direkt davor, direkt vorm Bossraum?
Ja.
Sehr gut.
Ja.
Das machen also manche auch so richtig scheiße. Radio
Stations, an denen du speichern kannst.
Geil.
Und genau, und die sind eigentlich auch relativ gut platziert immer. Und da wird dein Leben wieder aufgeladen. Mhm. Und die Gegner spawnen nicht direkt neu, aber sobald du den Bildschirm verlässt, das ist immer so ein größerer Bildschirm, wo okay. du dann durchgehst. Und wenn du dann rausgehst und wieder reingehst, sind die Gegner alle wieder da.
Okay.
Das muss man wissen halt, ja, aber Mai. Und dann gibt's halt, es gibt dann so, du findest dann Räume mit Laster, mit den Laster kannst du dann von Levelabschnitt zu Levelabschnitt dann quick traveln. Mhm. Die sind ein bisschen beschissener platziert, da muss man wahnsinnig viel Backtracking betreiben. Und was auch so ein bisschen Kritikpunkt von mir war, ist, dass auch die Karte manchmal schlecht zu lesen ist. Also du kannst keine Selbstnotizen machen, du kannst Marker setzen.
Marker kann setzen.
Ich musste dann anfangen, unterschiedliche Farben, also man kann unterschiedliche Farben für die Marker nehmen. Mhm. Also ich mir dann gesagt habe, okay, hier ist was, da brauche ich eine Fähigkeit offensichtlich, hier ist noch was, da sehe ich, da ist ein Schatz irgendwo. Aber das war schwierig, weil dann hast du eine neue Fähigkeit. Und das war leider echt 3-4 Mal, dass ich was Neues hatte und nicht wusste, wohin.
Da ist man vielleicht auch ein bisschen verwöhnt, auch bei neueren Metroidvanias, ne? Ja. Weil so ein Metroid wirklich und so, da waren es ja auch einfach immer nur Marker da und Farben. Das, ne?
Weil das, also die Metroids, die ersten, die hatten ja genau dieses brutale Problem.
Die Map war echt. Aber irgendwie war das auch Teil der Challenge, die Map irgendwie mal richtig zu interpretieren.
Genau, ja. Genau. Und wirklich so, ich glaube, so eine halbe oder dreiviertel Stunde vorm letzten Boss kriegst du dann die Fähigkeit, dass du dich zwischen den Save Points hin und her teleportieren kannst.
So spät, okay.
Zu spät. Und da habe ich dann angefangen, noch so ein bisschen zu komplettieren, weil dann kriegst du auch die Fähigkeit, dass dir in der Map angezeigt wird, wo noch was liegt, was du noch nicht hast. Dann blinkt dann so die Karte und da war irgendwie gefühlt ein Drittel von der ganzen Karte hat geblinkt bei mir. Dann habe ich so ein bisschen Cleanup betrieben und irgendwann habe ich mir gedacht, so, oh nee, jetzt ich pack's nicht mehr. 100% schaffe ich eh nicht. Ich pack's nicht mehr.
Hast du es auf dem Steam Deck gezockt? Weil ich sehe gerade, es gibt es aktuell nur für Switch und Windows, oder Switch und halt PC.
Genau, PC, Steam, ich habe es auf dem Steam Deck gespielt, hervorragendes Spiel für ein Steam Deck, weil ich bin ja gerade so einer, wie es der Fips vorhin beschrieben hat, mit diesem Modus, mal auf die Couch, Spend, halbe Stunde spielen, habe ich gerade Zeit, PlayStation anfahren oder sowas, lohnt sich gerade nicht oder so.
Ja.
Und dafür perfekt.
Besser als auf dem Handy mal schnell irgendwo durch eine Timeline durchzuscrollen und sich und denken, was passiert in der Welt. Das sollte ich mir noch abgewöhnen. Ich sollte weniger Social Media scrollen und mehr einfach mein Steam Deck nehmen und was zocken. Ganz ehrlich, das wäre wahrscheinlich, das wäre so viel besser, weil da würde ich auch meinen Palmer wegbekommen. Das ist ein Pro-Tipp für da draußen. Ich versuche es jetzt auch mal mehr. Also, weil ich komme dann gleich nochmal dazu. Ich habe mich auch wieder in Steam Deck schon wieder neu verliebt. Das ist einfach so geile Hardware. Ja, aber dann nehme ich halt doch das Phone und schau mal, was wieder so Wichtiges in Social Media passiert, was am Ende alles Bullshit irgendwie ist. Guns of Fury, du hast es durch. Du hast es durch.
Ja,
und es ist ja auch voll was für mich. Gell? Also Metroidvania-Fans werden da abgeholt.
Metroidvania-Fans mit Hang zum Shoot'em-up.
Ja,
sehr cool. So Bullet-Side-Scrolling-Shoot'em-up.
Nice.
Games.
Das war ein guter Tipp. Guns of Fury, das könnte vielen durchgerutscht sein. Wie gesagt, aktuell für Switch und für Windows bzw. PC, Steam Deck und so weiter. Ne? Ja, Christian, und dann war dir das noch nicht genug. Dann hast du gedacht, gehst du den Hype mit und holst dir Day One, oder? Zum Release Pragmata. Fast zum Release.
Richtig, ja. Christian hat sich gedacht, ich zock endlich mal ein bisschen.
Genau, da kommt ja gerade.
Eben. Ich habe gehört, in Finnland, wo die Finnischer wohnen, da soll es so schön sein. Da habe ich mir gedacht, da will ich ja auch mal hin. Und da habe ich mir ich glaube auch schon wirklich am Day One Pragmata gezogen, obwohl ich nicht so
überzeugt war. Gar nicht so. Du hattest doch immer deine Bedenken auch bezüglich dieses Minigame-Hackings und so, gell? Du warst gar nicht so richtig abgeholt.
Richtig.
Und das hat hier gerade nochmal ein Update bekommen, so ein Grafik-Update. Mehr
aber der Tag ist wieder wach, wenn es ums Grafik-Update geht.
Genau.
Ich glaube, das letzte Grafik-Update war, nachdem ich den Endboss besiegt habe. Aber eins nach dem anderen, genau. Ich war nicht so überzeugt. von der Demo her. Und dann habe ich aber so viel Gutes gehört und dann ist ja auch, ja, hey Capcom und haben ja wieder hier, du soll wieder so toll ausschauen hier, direkt nach Resident Evil Requiem den nächsten Hammer raus. Und dieses Jahr kommt ja auch noch Onimusha 4 von Capcom, wo ich ja auch schon so heiß drauf bin. Und habe ich mir schon so Bilder im Geiste vorgestellt, Ende des Jahres bei meinem Game of the Year 3 Capcom-Spiele drin zu haben. Ist nicht unwahrscheinlich, also das könnte echt passieren. Weil auch Pragmata hat mich dann doch nach dem Anspielen extrem überzeugt. Und ich habe es durch und ich habe es noch nicht platiniert. Mir fehlen noch 2 Trophies. Und zwar einmal das, wo man auch so versteckte Cabin Boys, diese so kleine Figuren eben suchen muss. Da habe ich auch nicht alle gefunden, leider. Beim ersten
Kannst Game du Chapter doch, selecten dann, oder wie?
Ja, kann man. Und erzähle ich gleich, aha, genau. Und einmal musste ich noch durchspielen auf dem sogenannten Lunatic Schwierigkeitsgrad, was so witzig ist, weil das spielt ja auf dem Mond. Du bist ein Astronaut, der auf Mission geschickt wird, weil irgendwie die Verbindung zu der Mondstation, eine große, die es da gibt, abgebrochen ist und du sollst nach dem Rechten schauen mit deinen Kumpels und kommst da an und siehst halt auch, ja, kein Mensch mehr da und wirst dann auch angegriffen von eben diesen Robotern und dann kommt eben dieser kleine, so ein kleines Androidenmädchen dir zu Hilfe. Das ist die, die dann immer hinten auf deinem Rücken hockt und für dich die Roboter hackt, weil die sind alle gepanzert und die verletzen, wenn du sie vorher gehackt hast und den Panzer aufbrichst und dann kannst du sie mit deinen Waffen quasi zerstören. Ja. Und das ist eigentlich schon das Kerngameplay. Das zieht sich durch das ganze Spiel. Und kriegt natürlich aber unglaublich viele Varianten noch mit dazu. Also ganz viele Nuancen mit unterschiedlichen Hacking-Knoten, wo du die dann erhitzen kannst, die Gegner, die dann überhitzen und dann ausgeschaltet sind. Oder verwirren, dass die sich gegenseitig angreifen. Oder britzeln, so dass sie halt gelähmt sind. Und du kannst auch sehr viel mehr in Hacking-Schaden dann auch investieren, dass du dann durch Hacking, wenn die Panzerung offen ist, dann durch Hacking nochmal hackst und dann noch mehr Schaden machst und dann auch wieder mit Waffen mehr Schaden machst und es ist einfach.
Das ist so wichtig, dass du das jetzt gesagt hast, Christian, weil ich habe ja die Demo gespielt und ich fand es super geil, aber ich hatte die Bedenken, dass dieses Hacking-Minigame nicht abwechslungsreich genug bleibt über das ganze Spiel.
Doch. Es bleibt, weil es gibt dann auch, die können dann jammen, dass du nicht mehr hacken kannst, dann musst du erst wieder schauen, dass du hacken kannst. Dann gibt's auch Felder, die musst du umgehen, weil dann sonst dein Hacking unterbrochen wird und so. Und es ist dabei, aber nie hektisch. Ich habe dann auch gedacht, so, boah, ich kann das doch nicht, Sachen parallel und so, dass ich hier zielen muss und schießen und gleichzeitig hacken. Hey, nee, aber am Ende,
ja, das hört
ich
bin sich, das
geflogen, hab geschossen oder geil. Die Waffe aufgeladen,
während aber auch, ich gehackt habe. Das wird einfach mega stressig,
es sozusagen. Es hört sich so stressig
hacken, an. Schießen, nee, hacken, schießen.
Und es war aber schon in der Demo
so befriedigend.
Es war in der Demo schon nicht stressig. Es war in der Demo und das war so ein Gefühl, wo ich dachte, wenn es das beibehält, aber vielleicht wird's langweilig. Jetzt sagst du natürlich, das Minigame ist echt abwechslungsreich, ändert sich. Geil. Das ist erstmal eine sehr gute Nachricht.
Du kriegst ja auch neue Fähigkeiten. Also du kannst dann Modulslots ausrüsten, die geben dir so gewisse Perks auf manche Sachen. Nice. Es gibt unglaublich, also wirklich verhältnismäßig viele, unglaublich viele Waffen sind es jetzt nicht, aber sehr viele abwechslungsreiche Waffen. Am Anfang hast du noch nicht so viele Waffenslots. Du entwickelst dich weiter. Hier die Diana, die da mit dir mit ist, entwickelt sich weiter. Das ganze Spiel ist, es gab ja auch dieses Meme, was ich geschickt habe mit dem hier Dad Simulator. Das ist natürlich alles so ein bisschen übertrieben. Ja, kommt halt hin. Er ist ein junger Typ, hat nichts mit Kindern zu tun und sowas. Und die beiden sehen sich und verstehen sich auf Anhieb Bombe. Und es ist die ganze Zeit durch nur harmonisch. Und es ist so nett, es ist so ein Feelgood. Die Kleine ist so lustig und so süß und echt. Es ist so toll, wenn du der dann halt da, du kannst das so, die erforschen auf dem Mond, die erfinden dann die Ressource, das heißt, glaube ich, Lunar Filament. Und damit kannst du 3D-Sachen drucken. Und zwar alles. Hm. Also die drucken dann auch Bäume und ganze Landschaften. Deswegen ist es auch, du denkst halt, boah, ich spiele auf dem Mond in einer Raumstation, ist ja total langweilig vom Level. Die sagen, null! Ja. Das ist so.
Das wollte ich als nächstes
fragen. Halt alles sehr gut. Nachbauen.
Das wird immer hellhöriger, ja.
Ist es abwechslungsreich, dass du sagst?
Absolut.
Krass.
Mega abwechslungsreich. Und man kann springen. Man kann nicht nur springen, weil man hat ja einen Raumanzug und man hat Düsen, man kann dann schweben, Tax, man kann schweben.
Geil.
Es ist ja echt das alles dabei, Grafik, Field of springen,
View. Kann man Field of View einstellen?
Ja, ja, ich glaube schon, das hatte ich schon in der Demo gesehen.
Ja, aber das ist optisch echt geil, also es ist nicht ganz so die Klasse wie jetzt in Resident Evil, weil es halt halt eben durch diese Raumstation, es sind manche Sachen schon krass, aber es ist halt echt optische Brillanz vom Feinsten. Es ist flüssig, es schaut gut aus, Auflösung ist hoch, Lichteffekte natürlich top überall und Zeug, es explodiert viel und das ist tolle Gegner, tolle Bosse, vor allem dann auch mega.
Philipp, du bist auch schon rein im Pragmata, oder?
Ich habe die Demo gespielt.
Ach, ja. Du hast auch die Demo gezockt, genau.
Ja,
bei dir war es auch.
Immer noch die gleichen Bedenken mit diesem Hacking, weil ich solche Minispiele nicht mag. Mm-hmm. Also deswegen, ich bin da auch immer noch ein bisschen.
Bitte? Ich eigentlich ja auch nicht, aber ich bin.
Ich höre verliebt. Ich höre es. Das Game ist ja wirklich, je länger es gerade draußen ist, ein paar Wochen jetzt draußen, desto mehr höre ich eigentlich nur noch gute News. Also alle, die auch durch sind, die sind alle so selig, die sagen, es war ein richtig tolles Spiel. Einfach ein tolles, richtiges, schönes Videospiel. So müssen Videospiele sein.
Genau, also es ist echt teilweise so ein bisschen so Blast from the Past. Also es wird auch ganz viel verglichen mit so Xbox 360 oder PS3 Games, die halt echt sich nur so aufs Gameplay, ohne großen Open World, ohne Shishi und Zeug und, sondern es ist echt einfach Gameplay und halt nur auf dieses Ding fokussieren, auf dieses Gameplay fokussieren mit dem Hacken und Schießen und das aber perfekt machen. Also es ist einfach, es ist richtig geil. Ich hab dann auch, es ist dann, man kann es ungefähr in 12, 14 Stunden durchspielen. Ich habe während des Spielens aber auch schon wahnsinnig viel gesucht und erkundet und geschaut, weil ich habe da schon gesagt, okay, ich will überall 100% haben. Und deswegen habe ich es dann nach 16 Stunden durchgehabt.
Was ja auch okay ist.
Ja. Also,
oder?
Und dann kommt ein ganz tolles Ende. Mhm. Und dann kommst du aber wieder, kannst du beim letzten Savegame halt aber wieder weitermachen und sagen, okay, jetzt kannst du jetzt noch fertig gucken. Und es gibt hier so ein Hidden Chamber, da kannst du rein und da gibt's dann Secret Missions. Also es gibt allgemein auch so, du hast so eine Raumstation, also so eine Basisstation, mit der du dich dann aufleveln kannst und so weiter. Und von dort aus fährst du mit so einer Space Tram zu den einzelnen Stationen. Und das ist das einzig Wichtige. Deswegen kannst du auch immer dein Level selecten, also Chapter selecten. Du kannst dann immer wieder zurück, wo du schon mal warst. Die Gegner tauchen zwar wieder auf, Bosse sind aber besiegt oder auch die Fortschritte, Rätsel und so sind gelöst. Du kannst halt überall dann nochmal rein. Und das ist das einzig Besondere, wenn du dann stirbst in einem Level, dann kommst du halt in deinem Schutzraum wieder zu dir und dann kannst du dich aber aufleveln, weil du deine Ressourcen behältst, du ja alles, dann machst du dich einfach ein bisschen fit und sowas. Mhm. Und dann fährst du mit der Tram halt wieder in dein Level zurück, wo du, da gibt's auch zwischendrin immer Speicherpunkte, also sehr, sehr fair, wo du dann wieder hingehst. Und dann habe ich eben, dann gibt's dann auch so Trainingsmissionen, die es teilweise in sich haben, auch, ich glaube, 30 Stück oder sowas, habe ich auch alle gemacht. Dann musst du das Hauptziel erreichen, da gibt's auch schöne Trophy für. Und dann gibt's eben diese Secret Chamber, wo du dann nochmal so richtig harte Missionen machen musst und musst dann halt, da musst du dann auch dafür 100% in jedem Level schaffen.
Okay.
Und die Bosse nochmal in einer schwierigeren Version schaffen. Auch das ist, also ich fand's allgemein vom Schwierigkeitsgrad her sehr moderat, echt nicht schwer, weil mir das Gameplay so getaugt hat. Und was ich nur nochmal betonen kann, dass jemand, der gedacht hat, das taugt einem nicht, so begeistert ist.
Krass. Ja, das war ein Plädoyer, würde ich sagen. Ja, ich habe es
vielleicht funktioniert gerade, weil sie
ich check's gerade auch noch mal auf YouTube. Ja, also ist schon
geil. Ich kann mir vorstellen, dass das Gameplay besser ist, als es in der Demo wirkt, weil sie nicht versuchen, es nachträglich so mit allem Scheiß vollzuladen. Wenn du sagst, sie konzentrieren sich wirklich auf dieses Hacken und ein bisschen Schießen und das ist im Prinzip das ganze Gameplay, aber sie perfektionieren das halt. Das klingt es gleich viel sympathischer, als wenn du sagst, ja, nebenher kannst du dann noch mit Fahrzeugen rum und dann lernst du da noch das und dann hast du diesen Skilltree und keine
Ahnung. Dann kannst du noch farmen und dann musst du noch was bauen und dann musst du noch was minen.
Ja. Crafting ist ganz wichtig.
Ja, okay.
Die Spielewährung umtauschen.
Die Demo wird dem nicht gerecht. Also das ist im Spiel ist da auch die Szene, die in der Demo ist, anders aufgebaut. Und auch sehr viel atmosphärisch, allein eben schon dieser Anfang, bis du Diana triffst und so ist.
Genau, ich muss ehrlich sagen, ich fand die Demo so atmosphärisch und storymäßig auch wirklich nicht so catchy. Ich fand das Gameplay von Haus aus geil. Also mir hat es sofort Spaß gemacht mit dem Hacken. Aber du sagst jetzt vielleicht letzter Abschluss dazu, Christian, Story und so wird auch so ab, ist auch fesselnd, ist auch wirklich ein Story-Game, wo du sagst, oder ist es mehr ein Skill-Game?
Ja, nein. Nee, es hat Mai jetzt keine Oscar-Preisträger-Story. Alles schon mal da gewesen und so. Nicht, manchmal würde man sagen, vorhersehbar. Ich habe da nicht so drüber nachgedacht. Ja. Ich war total begeistert.
Lebt vielleicht auch eher von diesen Characters, oder? Und von deren Zusammenspiel und so.
Genau. Also der du als Hauptcharakter und die Diana, die machen es halt fett aus. Also das ist gigantisch.
Ich kann dir ja sagen, Christian, warum ich Pragmata bisher noch nicht gezockt habe, weil ich musste mich ein bisschen entscheiden. Ne? Weil ich dachte, entweder ich hole mir jetzt Pragmata und nerde das, oder ich warte jetzt doch, ich spiele jetzt erstmal ein Spiel fertig und dann spiele ich Saros, weil ich wusste, am 13. April kommt Saros raus und das will ich Day One zocken. Du hast das, glaube ich, auch bestellt, oder? Wir haben relativ günstige Version uns geschossen.
Ich hab dir die nur geschickt, die günstige Version. Ich habe sie mir nicht geschossen.
Okay, dann kann ich ja kurz...
Weil ich darauf verzichtet habe, zu meinem Gunsten, aber bereue es jetzt ein bisschen fast.
Nee, musst du nicht bereuen, es läuft dir nicht davon. Saros, genau. Also erstmal ganz wichtig, wir sind wieder in Finnland, lieber Christian, da schließt sich der Kreis zu deinem Finisher von vorhin. Weil das Studio Housemarque, und ich möchte immer Housemarque sagen, aber es heißt halt Housemarque, die kommen ja aus Finnland. Und ich habe von Housemarque die älteren Spiele, die ja sehr gefeiert werden, gar nicht so wirklich viel gezockt. Die sind bekannt eben für diese Action-Bullet-Hell-Games, würde ich mal so sagen. Und das haben die über die Zeit wirklich auch perfektioniert. Und das letzte größere Game, das rauskam, da haben wir auch in der Geekzone drüber gesprochen und haben auch ein bisschen geweint, ist Returnal. Das haben wir beide, Christian, ja gespielt. Ich glaube, Fips, hast du Returnal gezockt?
Nee.
Christian, wir haben es ja gezockt.
Ich habe es gezockt.
Ich glaube, du hast Returnal weitergezockt. Du bist weitergekommen als ich. Ich bin früher abgeprallt von Returnal. Weil Returnal als ein Roguelite Bullet Hell Third-Person-Game unfassbar atmosphärisch war, unfassbar geil aussah, ein perfekt geiles Gunplay hat. Ich habe auch diese Gegner und die Planeten und alles, den Sound, ich fand es beeindruckend geil. Richtig. Aber es war mir schlichtweg zu schwer, weil man zwischen diesen einzelnen Roguelite-Runs überhaupt keine... Man hatte nur selber Progression. Also man wurde eigentlich nur selbst besser und in meinem Fall halt nicht gut genug. Man hatte nicht irgendwie die Möglichkeit, nach einem Run den Charakter aufzuwerten, irgendwelche Stats zu vergeben, dass es halt insgesamt auch zugänglicher und vielleicht sogar leichter wird über die Zeit, sondern man hat eigentlich nur selbst dazugelernt. Und ja, da bin ich, glaube ich, den ersten Boss habe ich geschafft, in der zweiten Welt habe ich dann irgendwann nicht mehr weitergespielt, weil man musste auch immer wirklich von ganz vorne auch wieder durch, was normal ist, glaube ich, bei so Games, aber manchmal auch durch die zufallsgenerierten Levels manchmal ein bisschen nervig war. Dann war der Ausgang wieder weiter weg als im Run davor und das war irgendwie ungeil. Aber Christian, hattest du auch nicht, ich glaube, wir haben darüber gesprochen, du hattest auch das Gefühl, eigentlich ein geiles Game, aber du hattest dann auch irgendwie nicht den Drive zu sagen, ich zieh's jetzt durch, ich mache jetzt einfach,
Richtig. Ich war echt motiviert, aber es war mir einfach zu anstrengend, weil du bist dann so schnell dann auch mal gestorben und die Runs waren sehr lang. Das war das Hauptproblem.
Oh, die waren so lang. Die haben ja die Save-Funktion, dass du auch während eines Runs speichern kannst, haben sie ja erst später reingepatcht, muss man auch sagen, gell?
Richtig. Und das war so oft, dass ich dann nach einer Stunde oder sowas die Konsole im Sleep-Mode hatte, am nächsten Tag eingeschaltet und so, ich habe übrigens dein Spiel geupdatet und hab's beendet. Türelü. Ja. Und das ist so scheiße, ja. Das war einfach viel zu lang und viel zu frustig. Es gab zwar dann auch die Möglichkeit, in Biome zu springen, aber du konntest dich dann nicht adäquat halt auf so ein Level bringen, dass wenn du die Biome durchgespielt hättest. Das war so brutal. Und das höre ich halt jetzt auch wieder, dass Leute angefixt von Saros zu Returnal zurückkehren und dann erstmal merken so, boah, das ist krass.
Also, genau, weil der Punkt ist der, ich war wirklich traurig ein bisschen, weil ich das Spiel richtig, richtig geil fand, atmosphärisch fand und toll fand. Aber einfach an der Stelle hatte es Mängel. Und dann kamen ja die ersten Trailer zu Saros und ich dachte, okay, Housemarque, sie machen, was sie am besten können. Sie machen wieder ein Bullet Hell, Third Person, atmosphärisches Roguelite. Schauen wir mal, wahrscheinlich ist es mir wieder viel zu schwer. oder ich pralle wieder daran ab. Und dann gab es einen Trailer, wo man auf einmal gesehen hat, hey, das sieht so aus, als gäbe es da eine Progression an deinem Charakter. Das sieht aus wie so ein Skilltree und es sieht aus, als könnte ich da auch irgendwas kaufen nach meinem Run oder irgendwas verbessern nach meinem Run. Und das hat sich bewahrheitet. Das kam jetzt ja auch in einigen Reviews schon raus, dass das auch wirklich der größte Pluspunkt von Saros gegenüber Returnal ist, dass sie genau an dieser Ecke, die Kritik kam wohl öfter, gefeilt haben. Und genau dieser Faktor macht Saros gerade für mich, hat für mich Saros erstmal mega interessant gemacht, dass ich gesagt habe, das will ich Day One zocken, weil da hole ich jetzt alles nach, was ich bei Returnal verpasst habe sozusagen. Und es bewahrheitet sich. Ich habe, glaube ich, jetzt 5 oder 6 Runs bisher durch. Ich bin gerade beim ersten großen Boss, den habe ich bisher einmal gespielt und bin da in der zweiten Phase dann verreckt. Aber habe sofort nach dem ersten Run schon so viele Belohnungen bekommen, die dich aber jetzt nicht irgendwie gleich in den God-Mode hieven, sondern wo du einfach sagst, ah, das ist ja geil, ah, das ist ja super, das macht ja diese Situation, die ich da gerade vorhin hatte, ja viel einfacher. Und Christian, ich kann dir nur sagen, das ist wirklich die Erleuchtung, wenn man Returnal gemocht hat und gesagt hat, das will ich eigentlich unbedingt nochmal spielen, ist Saros genau das, was man sucht. Es ist richtig, richtig gut. Die Story übrigens erinnert mich gerade an Pragmata. Es geht da um einen Planeten, der heißt Carcosa und da bist du mit deiner Crew und da ist eine Off-World-Kolonie verloren gegangen, beziehungsweise zu denen hat man keinen Kontakt mehr. Und jetzt geht's halt darum, rauszufinden, was da los ist. Da gibt's irgendwie immer wieder eine komische Sonnenfinsternis auf diesem Planeten, wo dann alle Monster enorm extra Schaden machen, sozusagen. Und man muss irgendwie schauen, was ist mit diesen Missionen davor passiert, mit dieser Off-World-Kolonie, was ist mit den Leuten passiert. Also eine wirkliche 0815-Story. In einigen Reviews habe ich gehört, dass du bist am Anfang in so einem Hub mit deiner Crew, habe ich gehört, dass das irgendwie so ein bisschen lame ist, finde ich bisher gar nicht. Also die stehen halt alle da rum, machen halt ihr Zeug und mit denen kannst du halt reden. Und ich finde aber die Dialoge und so, ich finde das eigentlich alles ganz cool. Da hat jeder seinen eigenen Charakter. Ich finde es besser, als es in manchen Reviews rüberkam. Aber das ist halt auch nicht Kern des Spiels, weil da bist du immer nach deinem Run, dann gehst du an so einen Terminal, nimmst deine Credits, die du im letzten Run sozusagen mitgenommen hast, wertest deinen Charakter auf und dein Skilltree und dann gehst du rein in den nächsten Run. Und bei den Runs, ich bin ja noch auf dem ersten Biom sozusagen, in dem ersten Bereich von diesem Planeten. Christian, da, ich mach dir jetzt den Mund so richtig wässrig. Dieses ganze erste Setting, dieses ganze erste Areal hat bei mir so unfassbare Elden Ring Vibes ausgelöst, weil alles, du bist in so einer Welt mit so riesengroßen, ja, alienartigen Kathedralen, die da so rumstehen, mit irgendwelchen riesengroßen Figuren. Und das ist alles total abgefahren und es hat so einen richtigen Elden Ring-Charme, ist aber halt in so einer Alien-Welt, also im Sci-Fi-Universum. Es ist wirklich, ich bleib da so oft stehen und schau einfach nur da wieder in die Ecke oder da hoch und schau mir diese Riesenskulptur an. Und das in jetzt so einem Game.
Jetzt hast du einen Tax abgeholt.
Sorry?
Jetzt hast du einen Tax
abgeholt. Jetzt habe ich einen Tax abgeholt. Das ist halt in einem Game, wo es eigentlich wirklich sehr stark um das Action-Gameplay geht. Weil natürlich, du gehst von einem Areal ins nächste, es spawnen wieder Gegner. Du machst deine Bullet-Hell-Shooter-Orgien. Es geht richtig ab. Die Mechanik mit dem Schild, die sie eingebaut haben. Die Schildmechanik ist so großartig. Du hast nämlich ein Schild, das kannst du spawnen. Und dann kannst du die Projektile der Gegner dadurch einsammeln und einen bestimmten Balken, so einen Balken bei dir auffüllen. Und wenn der aufgefüllt ist, dann hast du eine Spezialwaffe, die du dann abfeuern kannst. Und diese Kombination aus Schild, Projektile einsammeln, dann den Schuss abfeuern, dann deine normale Waffe wieder benutzen, dann, Tax, hör zu, hüpfen, ganz viel hüpfen und dodgen, das geht so schnell in Fleisch und Blut über und es macht so unfassbar viel Spaß. Und ich bin wirklich happy, dass es dieses Spiel jetzt gibt und dass ich mich da jetzt so rein nörde. Und ich werde das richtig nörden. Ich habe da so richtig
Bock drauf. Welcome Message. Naughty Dog hat auch gesagt Welcome und so. Also ich hatte den Eindruck, dass Naughty Dog da auch Kudos sozusagen gegeben hat.
Ja, das liegt nur daran, weil Housemarque ein Sony First Party Studio ist und die sich immer gegenseitig natürlich, man muss auch sagen, Naughty Dog hat es auch, glaube ich, mit hier bei Resident Evil Requiem gemacht. Die machen machen das schon immer mal, aber die Sony Studios, ja, die beglückwünschen sich immer gegenseitig. Zum
Eben,
die beglückwünschen, das glaube ich,
bei Ghost of Yote haben sie es ja auch gemacht und bei den Spider-Man-Spielen machen sie es ja
auch. Ich finde es auch immer nett, aber es ist natürlich, steht wahrscheinlich irgendwo im Vertrag.
Ja, ich hätte jetzt nur gedacht, dass irgendwie Naughty Dog da so Spielmechaniken und, übernimmt für die künftigen Spiele, so Impression wird vielleicht Einfluss haben, aber genau.
Ja, also bei dem Game jetzt, das ist wirklich, das hat Housemarque einfach, die haben eine bestimmte Art von Game da jetzt hinbekommen, man erkennt sofort, dass es ihr Game ist, dass es ein Housemarque-Game ist. Und es ist geil. Und es ist mal Unreal Engine 5, wo ich sage, danke, es geht anscheinend auch mal erkennbar anders als bei allen anderen Games.
Sehr geil.
Also wirklich, Christian, du musst es zocken.
Ja, ich habe jetzt eigentlich noch viel gehört, eben auch mit so, dass es ja sehr viel Cosmic Horror Elemente drinnen hat und so. Ich werde ja auch spielen.
Ja, unbedingt. Ich will nur sagen,
aus Selbstschutz.
Du wirst auch merken, das Spiel gibt dir alles, was du bei Returnal dann irgendwann vermisst hast. Das genau gibt's dir. Und ich finde jetzt die Welt, ich fand Returnal die Story und so recht spannend. Hätte ich gern gewusst, wie das weitergeht. Die Welt von Saros finde ich noch mal geiler. Die ist so bedrohlich und diese Sonnenfinsternis, wenn dann kommt, du löst die auch selbst aus, du löst so eine Eclipse aus, ab einem gewissen Punkt in dem Level und danach sind die Gegner viel stärker, aber du kriegst auch mehr Credits, wenn du die killst. Und ja, also wirklich, ja, bombastisch geil, bombastischer Sound, bombastische Optik, Level-Design, top-notch, ein Wahnsinnsspiel. Ein Wahnsinnsspiel, man muss halt auf Action-Game trotzdem stehen. Also Tax, deswegen, alles spricht irgendwie zu dir. Ich weiß aber nicht, ob du mit dem Gameplay glücklich werden würdest. Außer du hättest mal Bock auf sowas. Es ist halt teilweise arcadig, ne? Es kommt auch arcadig rüber, so ein bisschen. Weiß ich nicht. Das musst du dann entscheiden. Aber beim Christian bin ich mal ganz sicher. Und ich glaube, beim Philipp, wenn es dann mal auf PC kommt, Philipp, dann ist es auch was für dich.
Es kommt ja nicht mehr.
Ja, warte mal ab. Es verkauft sich ja vielleicht, es verkauft sich zwar besser als Returnal, aber so toll nicht. Am Ende wollen sie vielleicht doch noch mal mehr Geld verdienen, dann bringen sie es doch noch mal auf PC raus. Ja, schon. Aber was total krass ist, auch eine Sache, der DualSense-Controller, sie haben eine Sache gemacht mit dem linken Trigger hinten. Der ist richtig, richtig geil. Und zwar, wenn du den halb durchdrückst, dann ist es dein alternativer Fire-Modus für deine normale Waffe. Wenn du ihn ganz durchdrückst, dann hast du diese Spezialwaffe, von der ich vorher erklärt habe, da wo du nur einen Schuss hast, wenn du die mit dem Schild diesen Balken
aufladeschild.
Und mit dem DualSense und den adaptiven Trigger funktioniert es so geil, dass ich da bisher keine Fehleingabe hatte. Du hast wirklich dann den Widerstand, wo du merkst, jetzt bin ich am alternativen Feuer. Und dann sagst du, jetzt drücke ich es durch, dann kriegst du so eine extra Vibration und weißt genau, jetzt bin ich im alternativen Modus. Ach, gleichzeitig zielt er diese goldene Waffe hoch und es funktioniert. Das macht so viel Immersion aus und es funktioniert mit dem DualSense halt mega geil. Das nutzen sie halt auch voll aus dann, dass sie da den First
Party. Das habe ich schon mal bei irgendeinem Spiel gehabt, dass sie das so genutzt haben. Ich weiß aber nicht mehr bei welchem.
Okay, krass.
Schreibt in unseren Discord.
Schreibt uns in die Kommis. Ja, auf jeden Fall super geil. Ich werde berichten, wenn ich durch bin. Hoffentlich beim nächsten Mal schon. Und dann schauen wir mal, ob ich's. Also diesmal sollte ich es auch schaffen. Und wirklich, man merkt auch die Progression sowohl selbst und jetzt hat man es halt auch kombiniert mit, okay, ich habe ein bisschen mehr Health und ich habe ein bisschen mehr Shield und ich halte mehr aus und so weiter. Ne? Also das lohnt sich und da lohnt sich auch mehrere Durchgänge dann, mehrere Runs, mal nur einen Run zu machen, wo man sagt, hey, da interessiert mich jetzt gar nicht, wie weit ich komme, da versuche ich jetzt mal so viel zu grinden wie möglich, damit ich mir die und die Stufe in meinem Skilltree holen kann und so weiter. Ja, sehr, sehr gut. Genau, Christian. Und dann, du hast ja schon angedeutet, du hast ja, glaube ich, auch Replaced gespielt. Replaced kam zu mir relativ spontan, weil ich es eigentlich nur mitbekommen habe über den Insert Moin Podcast, wo, glaube ich, der Manu meinte, oh, jetzt kommt ja nächste Woche auch schon Replaced, das muss ich ja auch unbedingt zocken. Dann habe ich einfach mal kurz gegoogelt, was ist Replaced, und dann hat mich das irgendwie rein optisch sofort angesprochen. Ja, Replaced ist ein 2,5D, muss man sagen, 2,5D Side-Scroller oder so ein Action-Plattformer, wo man halt deinen Charakter von der Seite sieht, 2,5D deswegen, weil du so einen Hintergrund, so einen Vordergrund-Hintergrundwechsel auch hast, wo du sozusagen in den Vordergrund gehen kannst und dann zoomt die Kamera so rein. Überhaupt, die Kamera zoomt für so ein Side-Scrolling-Game relativ viel und fokussiert und dreht sich auch mal, ne? Späteren Spielverlauf dreht sich das sogar mal. Mhm. Und das ist eine total geile Optik. Christian, da gehst du noch mit, oder? Die Optik ist super.
Richtig, richtig. Super, also ich geil. War nicht so überrascht wie du, weil ich habe das schon länger auf dem Schirm gehabt.
Ah, geil.
Weil das eben gerade für diese Optik schon im Vorfeld so gepriesen wurde und das zu Recht. Also die Optik ist wirklich das, das fangen die Bilder eben nicht ein, wie du schon sagst, weil die Kamera, die macht so, da ist nichts ruhig. Also auch bei den Szenenübergängen, wenn du durch so eine Tür durchgehst und sowas alles, das ist ja, es ist echt fantastisch. Und ich frage mich manchmal wirklich, boah, also weil das ist eigentlich, schaut es aus wie so eine Pixeloptik, aber es ist ja trotzdem alles 3D und mit der Kamera und alles, also das ist wirklich top.
Sehr
also,
filmisch so von der Kameraführung.
Wunderschön.
Kameramann ganz, dabei.
Ich ganz genau. Mir gerade an. Ganz genau. Filmisch trifft so sehr. Filmisch trifft so sehr. Ich finde, es hat total von der ganzen Art, wie du auch einsteigst ins Game. Es hat direkt auch echtes gutes Storytelling. Es muss man sagen, hat keine Vertonung der Stimme. Das heißt, man liest relativ viel. Liegt halt auch dran, dass es ein Indie-Game ist. Ich glaube, dem Spiel täte es verdammt gut, wenn die Texte auch vertont wären. Rein für die Atmo wäre das nochmal so ein Pluspunkt obendrauf. Hat jetzt aber bei mir nicht so viel ausgemacht. Und man kann auch immer schön erst lesen und weiterdrücken und so. Also es geht auch nicht zu schnell. Es funktioniert echt ziemlich gut. Es ist so ein richtiger Retro-Cyberpunk-Style. Es ist ja auch so eine Retro-Cyberpunk-Welt. Pixelart, handanimiert, wirkt auch so ein bisschen Octopath Traveler-mäßig. Da sehe ich immer nur die Screens und ich habe jetzt öfter den Vergleich gelesen, dass Octopath Traveler wohl ähnlich ist vom Look.
Ne, würde ich nicht ganz so sagen, okay. Aber also weil das arbeitet sehr viel mehr auch noch mit Tiefe und Tiefenunschärfe da und mit diesem, da heißt es irgendwie 2D HD-Look, was sie da erfunden haben. Also auch wunderschön und ganz toll. Aber ich würde sagen, schon anders stilistisch als.
Ja, was bei dem halt jetzt ganz geil ist, also du hast Side-Scrolling mit Rätseln und Umgebungsrätseln, wo du halt, wie komme ich da jetzt hoch? Ah, da ist eine Kiste, da kann ich klettern und so weiter und so fort. Und natürlich Kämpfe. Die Kämpfe sind, man liest immer wieder Vorbild, sind so die Batman Arkham Knight Combat Games. Man erkennt dann halt auch sowas wie, okay, jetzt kann ich einen Counter machen, jetzt kann ich dodgen, je nach so Farben über den Köpfen der Gegner. Es sind teilweise relativ viele Gegner auf einmal, gegen die man kämpfen muss. Da kann man die Übersicht auch mal verlieren, auch wegen des Styles und der Optik. Also ich habe da hin und wieder auch mal, oh, jetzt muss ich aus diesem Lens-Flair da rausgehen, weil ich erkenne gerade gar nicht, ob mich der angreift oder nicht. Aber da kann man auch die Spielumgebung entsprechend nutzen, dass man vielleicht eher in einen dunkleren Bereich geht und um da besser zu erkennen, welcher Gegner greift mich gerade an oder in einen helleren Bereich. Das ist echt gut. Das ist Kampfsystem. Da können wir vielleicht gleich jetzt zusammen reingehen, Christian. Bei mir ist es so, dass es am Anfang, ich habe eine Lernkurve gehabt und am Ende war es in Fleisch und Blut, dass ich sogar richtig, richtig geil fand. Am Anfang hat es mich ein bisschen genervt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dann vieles nicht so, und es war mir ein bisschen zu hackelig und zu ruckelig hier. Das hat sich aber irgendwie gelegt über die Zeit. Entweder ich habe mich adaptiert oder, ja, ich weiß es nicht. Wie ging es dir mit dem Kampfsystem?
Ich war am Anfang relativ überzeugt davon, weil ich es ganz witzig fand. Und ach ja, mal wieder so ein Arkham-Kampfsystem ist okay. Und dann, du kriegst ja dann doch so ein paar Nuancen noch mit dazu, mit dem schweren Schlag, wo du dann ja auch Rüstung entfernen musst, das von den Gegnern. Und du hast ja schon gesagt, da wenn da mehrere da sind, da ist die Übersicht, ist das eine. Aber mein Hauptproblem war, dass du gar nicht dich richtig auf einen Gegner konzentrieren kannst, weil dann hast du einen, dann kommt aber wieder ein Dicker angerannt, dann läuft der dir vor die Faust, den kannst du aber nicht treffen, weil dem musst du erst die Rüstung weggezogen.
Ja.
Ich war dann irgendwann, bei mir war es am Anfang, gesagt, ach cool, ja, echt.
Ach, witzig. Auch
null Energie verloren, war echt gut drauf und so. Und ich bin jetzt in Chapter 5 und jetzt nerven sie mich langsam die Kämpfe und war
krass. Das ist super spannend, weil mir ist so, dass über die Zeit die Kämpfe immer weniger genervt. Ich fand auch das, ich habe irgendwann genau gewusst, wenn ich jetzt den Gegner angreife und es kommt ein zweiter dazu, jetzt habe ich noch zwei Schläge Luft, bis ich mich zu dem umdrehen muss, dann, wenn ich Glück habe, macht er einen gelben Angriff und ich kann ihn parryen, ansonsten muss ich dodgen. Also das, bei mir war das jetzt echt so, dass es so Muscle Memory-mäßig überging, lustigerweise. Keine Ahnung, da ist manchmal auch, wie kompatibel ist es. In den Kämpfen ist es auch sehr wichtig, dass man sich immer auf die richtigen Gegner konzentriert, also gerade diese Fernkampfgegner vielleicht mal als erstes und so weiter, dass man oder auch die Schildtypen möglichst bald das Schild wegnehmen, weil dann können sie einen nicht mehr rammen. Da ist relativ viel taktische Tiefe drin, gepaart eben mit diesem unfassbar geilen Setting. Und das war, glaube ich, bei mir das krasseste. Ich habe mir auch gleich den Soundtrack noch geholt, Christian. Den höre ich auch, glaube ich, seit Tagen während der Arbeit. Die ganze Zeit höre ich diesen Soundtrack.
Glaube ich dir, ja.
Der ist so geil und ich, warum es mich so abholen? Jetzt pass auf, jetzt wird der Tax gleich so die Ohren spitzen. Ich habe so ein,
springen.
ich habe so ein Blade Runner Feeling bei diesem Game. Mhm. Vom Sound und von der Optik und von der ganzen Welt habe ich so ein Blade Runner Feeling und da holt's mir natürlich auch sehr ab. Ne, das ist halt dann auch bei dir jetzt nicht unbedingt der Faktor, Christian. Du bist jetzt ja nicht der größte Blade Runner Fan auf Erden.
Aber es wirkt schon ein gutes Spiel. Also
ich bin noch nicht eingeschlafen dabei.
Und es gibt ein Chapter und ich habe gerade diesen Verdacht, Christian, dass es Chapter 5 ist. Außer du sagst, hattest du schon eine Szene, die ist schon verschrien im Internet, wo du vor einer Drohne flüchten musst?
Nein.
Okay. Da prallen Leute ab. Die haben in Chapter 5 das Spiel weggelegt wegen dieser Szene. Ich kann dir nur sagen, ich habe auch gekotzt, weil die einfach scheiße gemacht ist. Das ist nämlich so eine Verfolgungsszene, so eine Drohne ist hinter dir und die darf dich nicht einholen. Ist ja oft in so Spielen eigentlich ganz witzig. Hier ist es aber so, du darfst nicht den kleinsten Fehler machen. Jeder Sprung ist genau getimed, weil sonst erwischt sich. Und da sind wir schon beim größten, wir kommen zum größten Schwachpunkt des Spiels. Das größte Schwachpunkt des Spiels, meiner Meinung nach, ist das ganze Thema Jump and Run. Klettern, irgendwo genau an eine bestimmte Kante springen. Da gibt's auch so komische Glitches, wo ich denke, ich komme doch da gar nicht hin. Dann springe ich und dann kommt er da doch hin, weil du siehst richtig, wie er sozusagen automatisch da hochgeschoben wird und sich dann festhält.
Ich habe das auch gehabt und du siehst so schlecht, also ich spiele es auf dem Steam Deck, da ist es vielleicht problematisch wegen der Größe vom Bildschirm. Ja. Das hat es auch nicht verdient, also die Optik ist ja echt so toll, die hätten einen größeren Bildschirm verdient, aber ich habe es halt jetzt nur am Steam Deck. Ja. Und du siehst aber teilweise nicht, wo du hinspringen kannst. Also ich finde das ist so schlecht, das ist so nervig. Da verkommt.
Da habe ich auch manchmal echt gekotzt. Christian, da habe ich auch gekotzt und es gibt leider auch Szenen, wo ein Bossfight kombiniert ist mit dem Springen. Dahingehend, du musst erst so ein Traversal machen, dann kommt eine Zwischensequenz und dann kommt der Bossfight. Und der Checkpoint ist natürlich vor dem Traversal. Und dann darfst du wieder diese Jump-and-Run-Szene machen, wo du weißt, ja, eigentlich funktioniert schon, aber wenn ich den Button nicht richtig drücke, dann springt er einfach ins Leere. Also da habe ich schon ein bisschen gekotzt, bin ich auch ehrlich. Ich habe insgesamt 14 Stunden gespielt, ich habe es ja durch. Ich bin immer noch echt happy mit dem Game. Ich würde immer noch sagen, für mich persönlich ist es irgendwo zwischen einer 8 und einer 9 von 10. Aber auch, weil das andere so überwiegt. An manchen Szenen habe ich wirklich hart gekotzt. Die habe ich dann wahrscheinlich schon wieder vergessen, weil der Rest mich so gecatcht hat mit der ganzen Atmo, dem Sound, die ganze Story und so. Das hat mich dann so gecatcht. Aber da sind schon richtige nervige Passagen drin. Also puh.
Ja, also hart gekotzt habe ich noch nicht. Aber genervt war ich schon und ich habe auch schon mal das weggelegt und habe dann eine Runde Vampire Crawlers reingelegt dazwischen.
Okay.
Nächste Folge gibt's bestimmt was darüber. aber wie du schon sagst, also echt und beim Kämpfen auch, was mir so oft passiert ist, dann denkst du, ja geil und zack und jetzt mache ich den Konter und jetzt springe ich, weil ich muss ausweichen und jetzt ist meine Waffe aufgeladen und ich schieße und er dreht sich nicht um und schießt
in die andere Richtung. Ja, heilen. Ich sag nur heilen auch manchmal. Er heilt sich bei mir einfach nicht, obwohl ich eindeutig den Button gedrückt habe. Aber das
und
ist...
Weißt du was, kennst du noch, und da wird's mit der Tax auch herhören, von früher, das ist nämlich, ich würde sagen, es ist
ein
Cinematic-Platformer. Es ist nämlich, wenn du vergleichst, Flashback oder Another World.
Ja, das ist voll, es hat genau mich voll an Flashback so erinnert.
Und, ja, richtig.
Ja.
Auch von
damit wird's auch verglichen.
Animationen vor Spielbarkeit. Also du ist dann wirklich so, das muss schon out, der muss richtig laufen und umdrehen, dann läuft er halt gegen die Wand, anstatt dass man das lieber für den Spieler befriedigendere macht, dass er vorher umdreht. Alles so Sachen. Und das hat mich schon bei Another World und so wahnsinnig gemacht und auch macht's mich hier. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es durchhalte, weil ich weiß nicht, wie gnädig ich bin.
Ja, ich verstehe dich. Eine
Verteidigung zu mir, ich mag ja Blade Runner zwar nicht, aber das Setting mag ich ja durchaus.
Das ist so hart. Und das Setting, und das die Setting Story
kriegt noch geile Twists. Momentan.
Ja, das, die, die, also Story geile Twists und es ist schon, es ist es wert. Ja. Ich will noch eine Sache kurz sagen, weil da kann der Philipp noch was zu sagen. Ich habe es auch zu 90% auf dem Steam Deck gezockt und wirst du dir sagen, es war ein Genuss auf dem Steam Deck. Ich liebe das Steam Deck einfach. Ich habe es aber dann auch testweise einmal, weil ich mir gedacht habe, das ist optisch so geil, ich will es mal auf dem Fernseher spielen und habe es dann, weil mein PC ist ja am Fernseher angeschlossen, und habe es einmal auch auf dem OLED gezockt von der Couch aus und auch das war fantastisch gut. Es war aber dann nicht so, dass ich sage, es war auf dem Steam Deck jetzt irgendwie schlechter oder so. Ich habe es dann auch danach wieder auf dem Steam Deck gezockt, weil einfach die Einstiegshürde noch geringer ist. Ich nehme das Steam Deck und zocke los.
Genau.
Aber es funktioniert für mich auch auf dem Big Screen. Philipp, ich habe verstanden, für dich war es auf dem Big Screen zu pixelig, weil du wahrscheinlich das am PC oder da sitzt noch näher dran gezockt hast.
Ich habe es tatsächlich gleich am kleinen Gerät gezockt.
Ach, gar nicht also am PC getestet?
Nee, das habe ich angeschaut ins Screen und gedacht, nee, das ist nicht am PC, das will ich nicht am PC spielen.
Ja, das wäre mir auch zu nah. Also bei mir ist der Sweet Spot für sowas dann, weil ich ja am PC am Fernseher habe und wenn ich da weit genug weg sitze, dann funktioniert das schon geil. Also wirklich, da musste ich kein Pixel zählen, sondern da war es genauso atmosphärisch wie auf dem Steam Deck am Ende. Aber du hast es dann auf deinem Rock Ally gespielt.
Genau, ich habe es auf dem Rock Ally gespielt. Funktioniert, würde ich mal sagen, genauso gut wie auf dem Steam Deck. Aha. Also ich denke, da ist nicht viel Unterschied, wenn du spielst. Ich bin allerdings noch nicht so extrem weit und ihr habt jetzt speziell du, Peter, hast meine Motivation jetzt nicht gerade gesteigert. Weil also diese, oh, das muss so super exakt
gezeigt werden. Es ist nur diese eine, es ist wirklich nur diese eine Szene, ne? Die ist einfach scheiße. Vielleicht patchen sie die auch noch mit dieser scheiß Drohne.
Ich behalte es mal im Auge, aber ich habe noch so viel anderes Zeug zu spielen.
Insofern. Also ich bin begeistert, einfach weil der ganze Style mich voll abholt. Und es ist ein absoluter Tipp. Allerdings gibt es gerade wirklich nur für PC bzw. Steam Deck. Vielleicht ist das. Ich wette, dass es noch auf PlayStation kommt und wenn es oder auf den Konsolen und so kommt.
Ich habe schon geschaut. Das sind zumindest bei Sony und PlayStation announced. Aber
ja, ich wette, dass also wenn es auf PlayStation kommt, dann werde ich es nochmal zocken, weil ich es nochmal spielen will, weil es für mich doch so eine geile Erfahrung war und vielleicht patchen sie ein paar Sachen, dass auch das Traversal und diese ganze Jump-and-Run-Thematik besser wird. Und Christian, wäre cool, wenn du es weiterzockst, weil es hat ein paar Überraschungen noch parat.
Deswegen, die will ich wissen. Also es ist ja allgemein schon so, am Anfang denkst du dir so, hä, was, wie, wir verraten gar nichts. Aber du bist am Anfang schon ein bisschen verwirrt.
Ja.
Und dann werde ich immer noch mehr verwirrter, wie der überhaupt in diese Rolle gekommen ist, die du am Anfang bist und so. Und deswegen bin ich mega interessiert, wie es weitergeht.
Das ist ziemlich toll. Geil, Leute. Wir labern schon wieder fast 2 Stunden, aber ich habe noch 2 Quickies. Ich bin der Einzige mit Quickies dieses Mal am Start. Die will ich unbedingt noch mal kurz hier in die Runde teilen. Quickie Nummer 1 passt überhaupt nicht. Crimson Quickie. Desert. Crimson Desert ist nämlich alles nur kein Quickie. Habe ich dann auch festgestellt, nachdem ich es angespielt habe und total in kürzester Zeit so eingesaugt in dieses Game war. Ich habe es, glaube ich, so 2 Stunden gespielt und war schon so drin, dass ich es dann weggelegt habe, weil ich gesagt habe, wenn ich das jetzt weitermache, dann zocke ich erstmal nichts anderes mehr. Und mir ist es gerade zu groß, dieses Game. Aber es ist, ich habe schon nach einigen Patches gespielt, da war es schon richtig geil. Und was halt immer noch beeindruckend ist, jetzt glaube ich, lässt es gerade ein bisschen nach. Die hatten ja gerade im wöchentlichen Rhythmus, haben die Patches rausgehauen für dieses Game mit Erweiterungen und so, also die modeln das ganze Game nochmal um. Vielleicht ist es sogar ratsam, da einfach noch ein bisschen zu warten und Crimson Desert dann mal zu zocken, wenn es so ziemlich fertig ist. Aber es ist schon wirklich ein absolutes Monstrum, wie jeder eigentlich sagt. Christian, wahrscheinlich für dich auch was.
Ja, total.
Aber das ist halt eins, da kommst du nichts anderem mehr und zwar dann, da sind wir dann halt bei, weiß ich nicht, wie viele Stunden, also da sind wir über 100 Stunden mindestens.
Ich spiele es dann, wenn ihr alle GTA spielt.
Das ist eine gute Idee. Und dann habe ich noch eine Demo gezockt, und zwar zu Zero Parades for Dead Spies. Das ist der Nachfolger, und jetzt lüncht mich nicht, das ist der Nachfolger zu Disco Elysium. Da gab es ja ganz viel Ärger. Disco Elysium wurde ja hochgejubelt als RPG von, wie spricht man dieses Studio aus? ZU/UM. So heißen die ja. Zoom wahrscheinlich. Da gab es ja riesen Shitstorm, weil die ja, nachdem Disco Elysium raus war und so weiter, haben die ja im Prinzip das Studio sozusagen, nee, der Publisher Zoom hat sich die Lizenz geholt und hat die Main Developer und so entlassen, sozusagen. Die haben gesagt, wir nehmen uns das jetzt, aber wir brauchen euch nicht mehr dazu. So war die Story nach außen. Was da intern lief, weiß keiner so genau. Jetzt gibt's halt einige, die sagen, Zero Paradise von Zoom, das jetzt rauskommt, das sieht auch aus wie Disco Elysium, das wirkt auch wie ein Disco Elysium, zockt das nicht, unterstützt das nicht, sondern wartet drauf, weil nämlich diese Developer, die jetzt da alle gekündigt und rausgeschmissen wurden, die bringen wohl, die haben vor, ein eigenes Spiel zu machen. Also da gibt's so ein bisschen Streit hinter den Kulissen. War mir alles scheißegal, ich habe die Demo gezockt, weil ich Disco Elysium geil fand und irgendwie Bock auf diese Stimmung hatte, auch wegen Replaced übrigens. Replaced hat mich auch teilweise an Disco Elysium erinnert, von ein bisschen vom Setting. Und ich kann sagen, Zero Paradise ist in der Demo, was ich gezockt habe, ein Disco Elysium im Spy-Universum. Anstatt dass man ein Polizist ist, ist man halt ein Spion. Ne? Das ist so ein bisschen eine Spionin. Cooles Sounddesign, cooles Worldbuilding. Ich glaube, da kann man sich direkt drin verlieren. Ich stelle mir gerade die Frage, ob ich nicht einfach Disco Elysium nochmal erstmal spiele, nachdem ich das eben liegen gelassen, aber nicht weitergespielt habe. Ja, Zero Paradise kommt am 21.05. raus. Ich bin auf die Reviews gespannt. Ich glaube, die werden ganz gut sein, aber da wird viel Bias dabei sein, weil viele eben immer schreiben werden, hatten Beigeschmack, weil sie da sich ja die Lizenz sozusagen geklaut haben von den Entwicklern und so weiter und so fort. Christian, hast du da noch mehr Infos? Weißt du da noch was zu diesem Shitstorm?
Ja, oder? So ein bisschen. Also ich habe es nicht wirklich verfolgt, weil ich war ja auch kein Riesenfan von Disco Elysium. War mir zu intellektuell. Und ich habe aber...
und es hatte keine Kämpfe.
Genau, keine Schwerter. In dem Live-Podcast-Chat reingepackt. Es gibt eine, ich glaube, mindestens sechsteilige Doku von Noclip über Disco Elysium mit Making-of bis auch zum Ende und dem Bruch der Entwickler untereinander und dem Publisher. Ja,
da gab es einen riesen Shitstorm. Es ist sogar so, dass ich glaube, ich sogar die Entwickler nochmal untereinander zerstritten haben.
Genau,
es hieß, dass jetzt drei oder vier Spiele in dem Universum in der Mache sind. Da macht jetzt jeder sein eigenes Ding. Aber die einzigen, die anscheinend wirklich die Power dahinter haben, ist halt jetzt einfach dieser Publisher selbst. Und die bringen jetzt eben am 21.05. den... Ich sage jetzt einfach mal Nachfolger raus, obwohl es mit Disco Elysium von Story und so nichts zu tun hat, aber es sieht halt echt genauso aus und es wirkt auch sehr ähnlich. Ja, das werden wir nochmal in der Presse hören. Ich kann mir vorstellen, dass es eigentlich gute Reviews bekommen wird, außer es ist hard biased und alle sagen, eigentlich dürfen wir dem keine guten Ratings geben, weil die ja so böse umgegangen sind mit den Leuten. Ja. Dann sind wir durch. Das war ein heißer Ritt. Und es ist nicht so, dass ich jetzt weniger Bock auf Pragmata und Co. hätte. Wie geht's euch so? Ihr habt vielleicht auch den ein oder anderen Titel, wo ihr jetzt sagt...
Ja, Pragmata auf jeden Fall. Und Replaced bin ich so ein bisschen traurig, weil...
Kein Windows.
Gibt's halt noch nicht für die PlayStation.
Warte auf die PlayStation.
Aber wir haben hier nichts zum Spielen. Das heißt, es gibt noch genügend andere Dinge.
Ja. Christian, wie geht's dir? War für dich irgendwas Neues dabei? Ich glaube, du hast da zum meisten schon gezockt, was da drin war.
Saros, ich habe Bock, nochmal Stellar Blade zu spielen.
Ja, und Saros. Ich hoffe, Saros wird bald...
Nein, Saros ist ja so, bin ich so angefixt halt. Ich habe nur Angst, ich bin ja gar nicht so ein Shooter und so gut, aber jetzt habe ich so dominiert in Pragmata, dass das ja einfach...
Ich glaube, dieses Art von Shooter-Gameplay, das ist ja auch, du musst ja auch nicht zielen. Ne? Es ist ja, das sind ja Homing-Missiles teilweise und so. Also du musst ja nicht wirklich zielen, sondern du musst eigentlich nur echt gut reagieren und eher Muscle-Memory beweisen, ja. Ja, und Christian, Fips, war für dich noch irgendwas dabei, wo du sagst, hey, das schaue ich mir an?
Oh, nö.
Nee, eher nicht so, gell?
Erstmal tatsächlich nicht so.
Du kannst dein Requiem einfach weiter
zwar hier. Ich mache mein Requiem fertig, ich habe Disco Elysium auch noch hier. Ich habe danach die beiden Down-Not-Titel, ich habe Mixtape. Also ich glaube, ich bin bis zur nächsten Folge mehr als gut besorgt.
Ja, das glaube ich,
versorgt und werde das alles in
Ruhe spielen. Ja, du Glücklicher, da haben wir dir jetzt keine weitere Last aufgebürdet. Disco Elysium übrigens könnte ich mir echt vorstellen, das ist 50-50, aber wenn das bei dir klickt, du bist ein Typ, bei dir könnte das sogar klicken, weil du da drauf Bock hast.
Ich habe es mal gekauft, ich glaube, da hast du es gerade vorgestellt, ich mir gedacht, boah, das kaufe
ich. Das ist halt super dialoglastig, aber es ist halt auch super strange und abgefahren und tiefgründig, so auch wie der Charakter sich entwickelt.
Für dialoglastig brauche ich echt einen richtigen Nerv, deswegen habe ich es auch noch nicht angefangen.
Ja. Wir waren halt auch dialoglastig, das schließt den Kreis sehr gut. Aber wir sind noch unter 2 Stunden und deswegen machen wir den Laden jetzt auch zu, dass wir nicht drüber rutschen.
Könnt ihr eigentlich hüpfen?
Ja, genau.
Wir springen demnächst in die nächsten.
Wir hüpfen jetzt einfach mal Ja.
Köpfen.
Passt bald ins Bett. Wir nehmen immer sehr, sehr spät auf. Und ihr hüpft hoffentlich vor Freude, weil die Folge so toll war. Gebt uns ein paar gute Ratings auf den üblichen Plattformen. Kommt vielleicht auf unseren Discord. Gebt uns auch ein paar Kommentare auf dem Discord ab, wie ihr so manches fandet. Und auch wenn ihr was scheiße fandet, haben wir richtig Bock drauf, das zu hören, damit wir besser werden. Und in 2 Wochen kommen wir zurück mit einer schönen, saftigen Folge Watch, würde ich sagen. Bis dahin, geile Zeit. Vielen Dank fürs Hören und ciao, ciao.
Servus.
Servus.
Ciao.